Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Hier ist der Nico und auch heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Podcast. Das Konzept kennt ihr mittlerweile schon. Und wer das ist und welche Spiele ihr dann gleich hört, welche er mitgebracht hat, so sage ich das immer, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr dranbleibt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Ja, es ist heute ein bisschen was anders. Deswegen klingt jetzt auch hier der Ton ein bisschen anders als gleich, weil das habe ich im Nachhinein noch eingesprochen. Wir feiern heute den Podstag. 400 Folgen in Zahlen. 400 Folgen Podcast. Wer hätte das gedacht vor nur gerade mal 4 Jahren? Dass der Frederik 100 Folgen im Jahr raushaut. Ich zumindest nicht. Wir sind bei langem noch nicht so weit mit unserem Podcast. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der 400. Folge. Was ganz Besonderes. Ja, und keine Ahnung, man sagt ja sonst immer, auf die nächsten 400, das wird ja dann beim Frederik gerade mal ein Jahr dauern, wenn er in der Geschwindigkeit weitermacht. Dann hören wir uns demnächst schon wieder zu 800. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Sonderfolge. So, heute habt ihr euch vielleicht auch noch ein Croissant oder ein Hackbrötchen oder was ihr so esst zum Frühstück. Ich weiß es nicht, ich sag das ja nie geholt. Ich habe keine Ahnung, wann die Folge online geht. Ich bin natürlich nämlich nicht derjenige, der hier sonst immer podcastet. Wir haben heute mal eine Rollenumkehr und es freut mich sehr, dass ich die Ehre habe, zu diesem speziellen Anlass das machen zu dürfen. Denn ich werde heute mal den lieben Frederik ein bisschen löchern und fragen, Frederik, was sind eigentlich die 10 Spiele deines Lebens? Herzlich willkommen, Frederik.
Ja, danke. Sehr ungewohnt, im eigenen Podcast zu Gast zu sein, aber heute zur Jubiläumsfolge haben wir uns das mal gegönnt.
Ja, warte erst mal ab, bis du das letzte Wort hast.
Mist, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Ja, siehst du mal. Ja, also jeder, der hier schon länger zuhört und jede natürlich auch, die wissen schon, manchmal lädst du dir Leute ein, die ihr Leben Revue passieren lassen. Ich habe da immer sofort im Kopf, es gibt von Loriot, den ich ja sehr verehre, ein Sketch. Das war ihr Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Den kenne ich
große,
nicht.
Nee. Große YouTube-Empfehlung, dann einfach mal Loriot, das war ihr Leben eingeben. Sehr schöner Sketch. So ungefähr stelle ich mir die Folge jetzt heute vor. Ja, das heißt, du wirst ein bisschen mit mir durch dein Leben gehen und sagen, welche Spiele dich geprägt haben, sozialisiert haben. Wir kommen bestimmt auch an die Stelle, wo wir dann drüber sprechen, wie bist du denn so richtig in die Szene dann quasi mit einem gewissen Alter wieder eingestiegen, wie kam es überhaupt zu dem Podcast und so weiter und so fort. Aber ich nehme mal an, wie mit allen anderen Gästen, möchtest du ganz vorne anfangen? Ich hatte ja kurz die Idee, so machen wir das bei uns im Podcast immer, dass wir alphabetisch von hinten nach vorne gehen, dass wir vorne anfangen und quasi so Benjamin Button-mäßig zu deiner Geburt zurückgehen. Aber ich will dir jetzt nicht in deinem eigenen Podcast das Format vorschreiben. Deswegen fangen wir natürlich ganz am Anfang an. Ich stelle mir einen kleinen Frederik vor, der hat gerade vielleicht frisch in die Windel und sagt jetzt, Mama, ich würde gern was spielen. Weil volle Windel macht Kindern ja nie was aus. Was hat denn dann der kleine Frederik da spielen dürfen? Oder geht's eigentlich erst viel später los?
Ja, es geht ein bisschen später los. Also was ich gespielt habe, als ich noch in die Windeln gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr so genau. Es waren, glaube ich, gar nicht so klassische Brettspiele, sondern dann halt eher so Puzzle, Holzspielzeug, solche Dinge.
Wie schmeckt der Buntstift?
Genau, wie schmeckt der Buntstift und wo kann man irgendwelchen Kram hinschmieren und so. Das waren tolle Spiele, an die ich mich erinnern kann. Tatsächlich geht so meine Erinnerung dann irgendwie los, so im Grundschulalter. Und ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe hier ein paar Spiele rausgesucht. Nicht, weil ich mich nicht entscheiden kann, sondern weil das so für mich so ein Konglomerat ist, weil wir gar nicht so viel Auswahl hatten immer an Spielen oder zumindest nicht immer verfügbar. Ich habe die aber dann schon auch viel mit Freunden gespielt oder mit meiner Mama und hatte so ein paar Dinge, die ich so als kleiner Steppke dann immer gespielt habe. Und da sind mir so ein paar wirklich in Erinnerung geblieben. Das, glaube ich, das prägendste, das ist jetzt noch nicht das Spiel meines Lebens, aber so die prägendste Erfahrung.
Warte mal ganz kurz, mir fällt gerade ein, da können ja die Leute vielleicht mitraten da draußen. Wir können ja, wenn es für dich okay ist, mal verraten, welches Baujahr bist du denn? Du bist geboren?
1980.
Okay, Grundschulalter, das heißt so 88, 89, vielleicht so um den Dreh rum. Da können ja die Leute schon mal in sich gehen und überlegen, was haben sie denn vielleicht zu der Zeit gespielt? Keine Ahnung, ich würde jetzt vielleicht mal raten, vielleicht ist das sowas wie Heimlich und Co. oder Hase und Igel oder so.
Ja, genau. Also 87 bin ich eingeschult worden, so, ne? Und so die Zeit davor und drumrum, also da bist du ganz richtig, Hase und Igel, Heimlich und Co., die haben mich sehr geprägt. Aber so eine der ersten Erfahrungen war eigentlich mein Onkel Erwin, mit dem habe ich sehr viel gespielt. Also versucht das auch an Menschen festzumachen, weil es geht ja nicht immer nur um das Spiel, sondern auch eben um die Personen, mit denen man das dann teilt. Und mein Onkel Erwin hatte eine ganz große Bedeutung für mich. Den habe ich sehr geliebt. Der war ein Bruder von meinem Opa mütterlicherseits, also quasi der Onkel von meiner Mama, um genau zu sein, und mein Großonkel. Und der hat bei uns in der Nachbarschaft gewohnt, im Westend in Wiesbaden. Und meine Mama war alleinerziehend immer. Und das heißt, die hat viel gearbeitet. Die war halbtags als Arzthelferin beschäftigt und ist dann, weil das Geld oft nicht gereicht hat, so nach der Arbeit noch putzen gegangen. Und das heißt, ich musste dann nachmittags am Anfang irgendwie immer unterkommen. Ich war im Kinderhort. Ich war viel bei meinen Großeltern am Nachmittag und aber auch viel bei meinem Onkel Erwin oder mit meinem Onkel Erwin. Und mit dem war ich dann bei ihm im Garten oder der war bei uns zu Hause oder ich bei ihm zu Hause. Und der hat mir dann eigentlich so angefangen, Spiele beizubringen. Das war wirklich so das Erste, woran ich mich erinnere, so meine spielerische Sozialisation, war der Onkel Erwin, der heute, würde man wahrscheinlich sagen, auch so einen leichten Alkoholismus hatte und regelmäßig abends in der Kneipe saß. Der war jetzt nicht, kam jetzt nicht sturzbetrunken an, aber der hat halt jeden Abend so seine 2-3 Bierchen getrunken und das war halt so eine Gewohnheit, ne? Und wenn er dann bei uns abends raus ist, wenn meine Mama dann irgendwie wiederkam, dann ist er nochmal rüber in die Kneipe und hat da irgendwie noch bis nachts Karten gekloppt und dann am nächsten Morgen lang geschlafen und dann irgendwie nachmittags wieder angefangen, Bierchen zu trinken. Aber ich habe das als Kind nie negativ erlebt oder so. Das klingt jetzt immer so brutal, ne? Aber der hat dann immer gerne einen gezwitschert und war eigentlich ein sehr fröhlicher und unkomplizierter Charakter. So, und der,
ich glaube, so jemanden kennen wir alle in unserer
Verwandtschaft. Ja, genau. Und der hat dann, als ich so 6 Jahre alt war, halt so ein Skatkartenblatt auf den Tisch gepackt und hat mir dann so Offizierskat beigebracht und so, ne? Und das habe ich dann mit ihm gespielt und irgendwann kam er freudestrahlend und hat mir eine Spielesammlung geschenkt. Und die habe ich heute noch, diese Spielesammlung, die wir auch alle kennen, die 90 Spiele in der Spielesammlung, davon sind halt 85 Würfel- oder Kartenspiele und die anderen sind halt Heimer, Mühle, Dame und Mensch, ärger dich nicht und Schach. Und mit dem habe ich die alle gespielt und da habe ich wirklich, wirklich große Erinnerungen dran und ich kann mich so an seine Stimme erinnern, wenn er dann bei Malefiz oder bei der Dame irgendwie dann eine Dame bekommen hat, weil er in die letzte Reihe vorgedrungen ist oder so. Aber das war wirklich was, was mich sehr früh schon irgendwie fürs Spielen interessiert hat. Gar nicht so sehr, weil mir das Spiel wichtig war. Ich hatte da jetzt auch nicht ein Lieblingsspiel oder so, sondern es war wirklich immer, dass ich einfach sehr gerne Zeit mit dem verbracht habe, weil es immer irgendwie witzig war und schön war und weil der einfach sehr liebevoll war. Der ist dann verstorben, da war ich auch schon noch ein Kind, da habe ich sehr drunter gelitten, aber der war eigentlich so wirklich mein erster Kontakt in diese Spielewelt mit dieser Spielesammlung. Und dann war ich so ein bisschen angefixt, auch über den Kinderhort oder dann über Freunde, die Spiele hatten. Und dann war das so klassischerweise Hase und Igel, Heimlich und Co. Wir haben viel gekniffelt. Später dann Drunter und Drüber, Der Schatz der Inka, das waren da so Sagerland, ne? Das waren so diese Spiele. Und als ich dann ein bisschen älter war, Das Nilpferd in der Achterbahn, Quiz mit Pfiff, also das waren so die Titel, an die ich mich erinnere. Und der, an den ich wirklich sehr lebhafte und regelmäßige Erinnerung habe, ist Scotland Yard. Das ist so der Titel, der für mich so diese späte Kindheitsphase irgendwie umschreibt, weil ich habe das damals natürlich nicht so klug deduzieren können, aber ich hatte einfach immer wahnsinnig Spaß, diese Pappmütze aufzuziehen und als Mr. X dann durch London zu reisen. Und das haben wir dann tatsächlich so in diesen Jahren, das war, glaube ich, Spiel des Jahres 82, 83, irgend sowas. Wahrscheinlich
drin. Ja, genau, weil ich das jetzt auch auswendig weiß. Also ja, so bin ich jetzt auch nicht drin in der Materie.
Du bist doch in der Jury, da weiß man doch hoffentlich alle Titel auswendig. Nein, das ist war 83, genau. Spiel des Jahres 83. Und ich würde das so in der Grundschule angefangen haben zu spielen mit meiner Mama und mit dann meinem Onkel und mit meinen Großeltern und so. Und da hatte ich immer ganz viel Freude dran, dann diese Black-Tickets zu benutzen und dann die Doppelzug-Tickets und was weiß ich nicht was. Und fand das immer wahnsinnig cool. Ich spiele tatsächlich Scotland Yard auch heute noch immer mal. Also es ist kein regelmäßiger Titel, aber ich finde das nach wie vor so ein cooles Hidden Movement, One versus Many Spiel, was ich so einmal im Jahr, zweimal im Jahr irgendwie gerne auf dem Tisch habe, der guten alten Zeiten willen. Spielst du das auch noch mal oder sagst du, das spielt jetzt gar keine Rolle mehr bei mir?
Also ich habe das natürlich noch irgendwo im Keller. Ich habe da eine ähnliche Erinnerung daran wie du. Also ich habe das auch sehr früh schon gespielt. Ja, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich spiele es aktuell nicht mehr, weil ich finde es tatsächlich eins dieser Spiele, also das ist so eins dieser Titel, die sind nicht so gut gealtert. Denn ich finde tatsächlich, dass halt eine Rolle viel mehr Spaß macht als die anderen drei oder vier Rollen, nämlich die des Mr. X oder ich weiß nicht, ob der damals auch schon Mr. X hieß.
Ja,
da hatte man ja auch noch so eine Croupé-Papp-Faltmütze da und nicht so ein richtiges Cappy, was es heute gibt. Ich fand das auch cool, einfach so rumzufahren und immer. Ich glaube, das liegt aber auch dran, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass ich gleichzeitig auch schon ziemlich viel Kinderhörspiele gehört habe, also TKKG, drei Fragezeichen. Und die waren ja auch immer ständig unterwegs, irgendwie irgendwelchen Leuten hinterherfahren. Und es gab ja dann zu Scotland Yard sogar noch ein eigenes Hörspiel. Ich glaube, ich mochte es mehr so wegen der Atmosphäre als wegen des Spiels selber, oder?
Ja, genau. Also das war ja mit Freddie Quinn als Inspektor McIntosh, das Hörspiel. Und weil wir das so viel gespielt haben, da kommen wir dann viel später zu, haben mir meine Eltern...
Sie sind umstellt.
Ja, genau. Haben mir meine Eltern zum 18. Geburtstag damals eine London-Reise geschenkt, wo wir dann eine Woche in London waren, weil ich tatsächlich über all die Jahre immer gerne mit denen dann auch Scotland Yard gespielt habe. Das war so ein Spiel, das hat mich eigentlich die komplette Kindheit und mit meinen Eltern zusammen dann auch die Jugend durchgeprägt, weil ich habe gar nicht jetzt mit meinen Eltern, wir haben mal gekniffelt, wir haben auch mal Scrabble gespielt oder so, aber da war dann eigentlich Scotland Yard so das Go-To-Spiel an so einem Familienabend. Drunter und drüber mit meiner Mama habe ich viel gespielt. Aber das war so dieses eine. Und ein zweites Spiel, was jetzt auch nicht Teil dieser 10 ist, aber was ich gerne mal erwähnen will, weil ich das auch gerne, was so ein bisschen in die ähnliche Richtung ist, war die Peking-Akte. Das war auch so ein Deduktionsspiel, wo du dann irgendwie durch Peking gelaufen bist und dann hast du dann mit so einem Spiegel oder mit so einer Rotfolie oder so einem Dekodierer, musstest du dann irgendwie Mr. Washi und Mr. Tumtum aus dem Restaurant dann irgendwie fragen und dann hattest du so ein Tableau mit Gesichtern wie bei Wer war es, der hat einen Schnurrbart an oder eine Narbe oder keine Brille oder so und musstest das dann rausfinden. Und sowas habe ich immer gerne gemacht irgendwie. Du kannst dich auch dran erinnern, von MB
ja,
damals.
Ja, Peking-Akte kenne ich natürlich auch noch. War das MB oder Jumbo?
MB war das, meine ich.
Ja, genau, MB. Würde heute, glaube ich, kein Mensch mehr so rausbringen, wie es das damals gab, weil das strotzte natürlich von irgendwelchen politisch unkorrekten Darstellungen. Aber Peking-Akte gibt es immer noch. Ich habe das letztens erst noch mal irgendwo im Müller oder so rumstehen gesehen. Also an sich ist das Spiel immer noch im Vertrieb. Halt, sieht jetzt ein bisschen anders aus.
Ich habe das auch noch hier, mein altes Exemplar von damals aus den 80ern. Da habe ich so das ein oder andere alte Spiel, auch noch so ein Inkognito und so. Aber das habe ich hier rumstehen und habe das neulich mal wieder gespielt und das ist geht fast nicht mehr. Da habe ich die Erinnerung dann doch sehr verklärt. Aber ja, so diese ganzen alten MB-Spiele, da habe ich noch etliche, auch so noch Hotel und wie die alle hießen. Aber ja, Scotland Yard.
Hast du denn bei Scotland Yard dann lieber gejagt oder bist du gejagt worden? Wahrscheinlich bist du auch lieber Mr. X gewesen, ne?
Ich war natürlich lieber Mr. X und ich habe immer sehr drauf hingefiebert. Einmal im Jahr gab es hier bei uns in der Stadt vom Stadtjugendpfarramt damals so ein Live-Scotland Yard. Und da gab es ja noch keinen, wir hatten ja nichts damals, Ende der 80er. Da gab es noch kein Internet oder keine Handys mit irgendwie Tracking-App und tralala. Und da haben wir dann vom Stadtjugendpfarramt irgendwie jeder 1 Euro in Groschen bekommen und ein Tagesticket für einen Bus. Und dann mussten wir Mr. X in der Stadt suchen und konnten irgendwie so einmal die Stunde beim Stadtjugendpfarramt anrufen und fragen, wo hat er sich denn zuletzt gezeigt? Und dann mussten wir dann rückschließen, wo der dann war. Und der hatte dann irgendwie, war dann auffällig gekleidet und hatte dann irgendwie so ein Tuch und das musste dann klauen. Und wer das dann zuerst bekommen hat, hat irgendwie eine Riesenbox Süßigkeiten bekommen, die er dann eh mit allen geteilt hat. Also das habe ich immer wirklich geliebt und auch diese London-Atmosphäre. Ne? Du hast ja darüber diesen Spielplan, habe ich ja London so kennengelernt und mir ein bisschen erschlossen und dann eben auch durch diese Hörspielreihe und musste mich dann, habe mich dann sehr gefreut. Als Kind dachte ich immer, das ist ja toll, jetzt weiß ich auch, wie man das alles ausspricht, weil die das ja im Hörspiel immer vormachen, aber die sprechen ja wirklich alles falsch aus. Also wenn du dann in London in der U-Bahn bist, denkst du, das heißt gar nicht Mary Lee Bone, das heißt Marlebin. So, das war dann wirklich eine große Enttäuschung. Aber ja, Scotland Yard hat mich über viele Jahre wirklich sehr begleitet. Ja.
Allein schon beim Intro, wenn er dann sagt, hier spricht Inspektor McIntosh und dann from Scotland Yard. Dann sagt er immer so, Yard. Das war ganz komisch. Ja, ja,
das war immer absurd. Ja. Aber ich finde wirklich
einige
so
Sache, die mir tatsächlich aber gut gefällt, weiß nicht, ob dir das so in Erinnerung geblieben ist, ganz clever ist ja eigentlich der Mechanismus, dass du Plättchen von dir abgibst an den Mr. X. Das heißt, wenn du schnell rumkommen willst, kommt der halt natürlich auch wieder schneller rum, weil er dann deine Plättchen benutzen kann von der Fähre oder so. Das war gar nicht so unclever.
Ja, das fand ich auch immer ganz cool. Und auch so dieses, ich weiß noch, ich habe dann Leute immer verlocken wollen und gesagt, komm, dann nimm doch jetzt mal so ein Underground-Ticket und dann kriege ich das auch. Und dann konntest du da irgendwie so den Leuten manchmal so ein Ticket aus den Rippen leiern. Also das habe ich wirklich, wirklich gerne gemacht. Aber ja, auch so diese ganzen anderen Sachen, die finde ich auch heute, das war so einer der Anlässe, warum ich mal dieses Sonntagsfrühstück auch ins Leben gerufen habe, weil ich dachte, kein Mensch spricht mehr über Drunter und Drüber oder Der Schatz der Inka oder Das Nilpferd in der Achterbahn. Das sind ja alles prima Titel. Die habe ich echt gerne geliebt. Also sind nicht alle gut gealtert, aber damals hab ich halt tolle Erinnerungen. Schatz der Inka habe ich jetzt neulich mal wieder gespielt. Huh, das war schon zäh. Das, so, ne? Aber, und Sagerland kannst du halt auch nicht mehr spielen. Aber so Drunter und Drüber.
So schlecht.
Sagerland ist wirklich schlecht. Aber Drunter und Drüber zum Beispiel ist immer noch lustig, finde ich. Ja,
ja, total. Eine jurybezogene Frage noch. Weißt du, was das Besondere eigentlich war an dem Preisträger Scotland Yard damals?
Dass er von mehreren AutorInnen entwickelt wurde, die lange nicht bekannt waren und auch nicht auf der Schachtel standen.
Ja, genau. Und vor allem halt, dass eben auch eine Frau dabei war, soweit ich weiß. Das müsste damit die erste Spiel des Jahresgewinnerin gewesen sein, die es jemals gab. Aber wie du sagst, diese Autorinnengruppe stand nicht auf der Schachtel, ne?
Ja, und war auch ganz lange gar nicht bekannt, ne? Also ganz lange wusste man gar nicht, wer die waren. Und gut, dass man im dritten Jahr oder vierten Jahr der Auszeichnung zum ersten Mal eine Autorin genommen hat. Da gab es ja noch nicht so eine ellenlange Vorgeschichte. Aber Scotland Yard eben. Prima Titel und doch, ja, irgendwie einer meiner Herzenstitel von damals. Ja.
Wir huschen jetzt aber mal in die U-Bahn dieses Podcasts und fahren zur nächsten Nummer mit Kreis drumherum. Weiß nicht, Nummer 23 oder wo wir jetzt hinfahren. Wie ging es denn dann weiter? Ich vermute, irgendwo so im Teenie-Bereich, oder? Kommt dann das nächste prägende Erlebnis. Hätte ich jetzt mal so geschätzt.
Ja, das stimmt schon. So 12, 13, 14. Da habe ich einige Spiele gespielt, aber ich habe so zwei, die mich viel geprägt haben. Ich habe sehr viel Hero Quest gespielt mit einem lieben Schulfreund von mir. Das haben wir wirklich geliebt. Da haben wir nachmittagelang irgendwie uns Sachen ausgedacht und Meister und Schergen und haben da gewürfelt wie die Wilden. Da habe ich gute Erinnerungen dran, aber ich war ein absoluter Magic the Gathering-Spieler auch. Und ich habe so in den 90ern sehr viel Magic gespielt. Ich wurde angefixt durch meinen Mathe-Nachhilfelehrer. So, der hat mir Mathe-Nachhilfeunterricht gegeben, weil ich in Mathe immer extrem schlecht war. Also ich kann total gut Kopf rechnen. Bitte?
Er war halt ein Nerd, ne? Mathematiker ist halt ein Nerd. Ist doch
absolut, absolut. Ja, ich konnte immer gut rechnen, aber wenn es dann irgendwann losgeht, diese abstrakten Dinge zu beweisen oder von irgendwelchen unförmigen Dingen das Volumen zu bestimmen, da haben wir keinen Bock drauf gehabt. Und meine Eltern waren dann der Auffassung, Nachhilfe täte gut, womit sie sicherlich recht haben. Und der Bernd, so hieß er, der Bernd war auch ein guter Nachhilfelehrer, der hat damals auf Lehramt studiert und wollte irgendwie Mathe- und Physiklehrer werden oder so. Und er hat es wirklich gut gemacht und ich habe den auch gerne gemocht und ich glaube, er mich auch. Und das Schöne war, dass er gemerkt hat, dass ich auch gerne spiele. Und dann haben wir immer nach der Nachhilfestunde, wenn der Zeit hatte, haben wir noch zusammen was gespielt. Das heißt, wir haben wirklich erst gearbeitet und dann hat er das bezahlt bekommen, halt die Nachhilfe. Und hat dann aber Freude dran gehabt, irgendwie mit mir was zu spielen und hat mir dann auch immer irgendwie mal ein Spiel beigebracht oder so. Und das war echt cool, weil ich dadurch zum ersten Mal nicht so das Gefühl hatte, es gäbe so ein Gefälle, weil der war natürlich schon Student und schon älter und so. Und ich habe oft ältere Freunde auch gehabt und Freundinnen, also im Freundeskreis. Und der Bernd war bestimmt 10 Jahre älter als ich damals oder so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass der irgendwie auf mich herabschaut oder dass das irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier so der Kleine und Dumme und so weiter, sondern er hat mich immer total ernst genommen. Der hat auch ernst genommen, warum mir Mathe keinen Spaß macht oder was mich so blockiert. Also ist er auch so an die Ursachen gegangen und hat mir nicht nur Formeln mit mir gepaukt. Und das fand ich irgendwie cool und ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Also Bernd, wenn du das hörst aus Wiesbaden, ich kenne auch deinen Nachnamen, aber ich sag ihn mal nicht. Wenn du Lehrer geworden bist, ich glaube, du bist ein super Lehrer und wenn du noch in Wiesbaden willst, melde dich mal. Vielleicht zocken wir wieder was. Und der hat irgendwann Magic-Karten ausgepackt. Und dann war es um mich geschehen, weil ich gemerkt habe, puh, das ist echt cool. Und eben so diese Möglichkeit, dann damals so eigene Decks zusammenzustellen und sich Strategien zu überlegen und zu überlegen, was bastle ich mir hier zusammen, dass heute, würde man sagen, das Metagame von diesem Spiel zu durchschauen. Da ist wirklich viel, viel, viel Zeit und Liebe und Hingabe von mir reingegangen. Ich habe da so Zeitschriften abonniert. Ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube, die hieß das Kartefakt oder so ähnlich, aber ich bin nicht mehr sicher. Ist lange her. Dann habe ich gejobbt zu der Zeit in einem Copyshop in Wiesbaden und habe quasi all mein Geld, was ich verdient habe, in Magic-Karten investiert. So.
Achso, ich dachte schon, du hast all deine Magic-Karten auf der Arbeit kopiert.
Das habe ich auch gemacht. Also ich habe dann Magic-Karten von anderen kopiert und habe mir selber welche gebastelt. Ja, nee, ich habe die ja nicht gehandelt. Ich habe halt mit denen gespielt damals, ne? So, weil ich halt auch mal coole Sachen ausprobieren wollte. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich Turniere zu spielen, auch im Magic-Bereich. Und auch gar nicht unerfolgreich. Ich habe auch einige gewonnen oder vordere Plätze gemacht. Und dann gab es ja oft Preisgeld oder Booster oder Displays oder so. Und da waren natürlich dann auch wieder coole Karten drin. Und ich habe dann tatsächlich auch angefangen, mit Magic-Karten so ein bisschen zu handeln. Also wirklich so Karten zu verkaufen, gewinnbringend, die ich vielleicht doppelt oder mehrfach hatte. Und habe mir dann wieder teurere Karten dafür gekauft und hatte dann irgendwann so Decks, wo du dann nicht mit in die Schule gehen kannst, weil halt irgendwie super wertvolle Karten drin waren, die dann halt damals schon ein paar hundert Euro oder Mark, damals ein paar hundert Mark gekostet hätten. Und da hatte ich so ein Deck, das hat vielleicht, keine Ahnung, einen Wert von 2.500 Mark gehabt damals oder so, mit dem, das war auch nicht Turnier zugelassen. Und das kostet
ja 5.000 Euro.
Ja, genau. So, und da konntest du nicht mit in die Schule gehen und natürlich auch nicht irgendwie auf Turniere, weil das so alte Karten waren aus der Revised Edition, die dann auch gebannt waren bei Turnieren. Aber da war ich natürlich wahnsinnig stolz drauf, dass ich das so mir dann erspielt habe über Turniere und über kleinere Tradings dann irgendwie so ein bisschen Geld verdient habe damit. Und Magic hat mich über viele, viele, viele Jahre begleitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, so nee, ich muss das jetzt mal sein lassen. Und habe die dann alle für ordentliches Geld verkauft und habe mir davon dann meinen ersten PC gekauft damals. Und das war dann eine gute Investition. Es hat mir ein bisschen Überwindung gekostet, loszulassen, weil ich das echt gerne gespielt habe. Aber dann war irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so nee, vielleicht hat sich jetzt was verändert, jetzt will ich vielleicht mal was anderes. Dann habe ich mir einen ersten PC gekauft damals für meine Magic-Karten, für, weiß ich nicht, 10.000 D-Mark oder so habe ich die dann verkauft oder 12 oder sowas. Und davor gab es dann irgendwie ordentliches Gerät. Für noch ein bisschen was ist noch übrig geblieben dann danach. So, aber das war eine sehr prägende Zeit. Hast du das jemals gespielt, so Trading Cards? Oder?
Ich wollte gerade sagen, ich habe damit ungefähr überhaupt gar keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe das, glaube ich, auch zum ersten Mal gehört. Da war ich schon in der Uni, glaube ich. Also es hat jetzt auch bei mir an der Schule nicht so eine Magic-Kultur gegeben, wie es ja anscheinend bei vielen anderen gegeben hat. Hört man ja mal immer wieder. Deswegen würde mich mal kurz, als so ein absoluter Kacknoob, was das Thema angeht, würde mich mal interessieren, war das dann damals auch schon so, dass da jedes Jahr drei neue, wie heißt es denn, Seasons oder was rauskommen? Wie viele Karten hat man da so doppelt? Ist das wie bei Pokémon heute, dass du drei Packs kaufst und davon sind dann irgendwie 8 Karten doppelt? Oder also so ein ganz kurzer Abriss, wie war das denn damals so?
Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr die Verhältnisse im Detail, ne? Aber das war schon so, dass da etliche Sets erschienen sind über all die Jahre. Das waren nicht immer weiß gar nicht mehr, wie viele da jedes Jahr erschienen sind. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Das weiß ich nicht mehr. Da habe ich jetzt nicht so ein Zeitgefühl. Aber ich kann mich halt an etliche verschiedene Sets erinnern, ob das die Alliances waren oder der Ice Age oder also wie die alle heißen. Und natürlich habe ich dann auch Karten ohne Ende doppelt gehabt. Und das war dann halt so der Punkt, wo ich dann wirklich angefangen habe, auch so doppelte Karten mal für 50 Pfennig, für eine Mark, für 2 Mark irgendwie zu verkaufen. Das war dann schon so, da ist schon ein bisschen Geld zusammengekommen dann über die Zeit so, ne? Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich immer irgendwie das reinvestiert habe in Magic. Und natürlich gab es auch diesen Frust zu sagen, oh, ich habe jetzt hier so ein Display oder so ein gewonnen oder was weiß ich, habe mir manchmal auch Sachen schenken lassen natürlich zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und wenn dann irgendwie 70% der Karten oder 80% der Karten doppelt hast und eigentlich nur so ein oder zwei, die du wirklich brauchen kannst, dann war das natürlich schon auch immer so. Aber es war so ein Dopaminkick, ne? Jetzt mache ich das Ding auf und dann kommt was. Und ich habe so, als jetzt Disney Locana wieder losging, habe ich am Anfang mir so 2, 3 Displays mal gekauft und habe mir dann so ein paar Starter-Decks bestellt. Und da dachte ich so, nee, ich bin anfällig dafür, dass mir das besser gefällt, als es meinem Geldbeutel und meiner Zeit gut tut. Also ich bin da wirklich anfällig für diesen Dopaminstoß und dieses Zusammenstellen. Und dann habe ich schon bei Locana angefangen, wieder so ein bisschen in diese Meta einzusteigen und habe dann sehr schnell die Reißleine gezogen und gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht mit. Also ich gucke mir so Sachen dann an, aber auch jetzt hier, wie heißt das, was wir jetzt wieder eingestellt haben?
Altered.
Altered,
genau. Oder wie manche im Internet sagen, Altered.
Altered, genau. Alter Ad. Da habe ich irgendwie so 2, 3 Decks hier rumliegen, habe so ein bisschen damit rumexperimentiert und habe gemerkt, so nee, erstens, meine Spielegruppen heutzutage sind keine Trading Card Gamer. Und zweitens, ich habe auch keine Zeit dafür, mich jetzt in so eine Meta reinzufuchsen und irgendwelche Decks zu machen. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber ja, das war damals natürlich nicht anders als heute. Ich habe auch dieses Herr-der-Ringe-Sammelkartenspiel mal ausprobiert und so. Und es macht mir schon Spaß, aber irgendwann war es dann halt tatsächlich auch gut, ne? So, weil da geht ja wirklich echt Zeit drauf. Na, aber da kannst du viel rumrechnen und viel rumprobieren und natürlich irgendwie der Sebastian Wenzel, liebe Grüße, lieber Freund von mir und uns hier aus Wiesbaden, der hat noch so ein paar vorgefertigte Magic-Decks und ab und zu, so als Absacker, spielen wir dann noch so eine kleine Runde Magic und dann denke ich so, ah ja, die Karte kenne ich noch von früher und da gibt es natürlich etliche, die ich nicht kenne und dann die Zusammenhänge nicht immer sofort schnalle, aber das finde ich schon cool, da so einzusteigen und auch diese ganzen unterschiedlichen Strategien, die du dann verfolgen kannst. Sagen kannst, okay, wie konfiguriere ich mir das jetzt? Welche Schwerpunkte setze ich mit meinem Deck? Gehe ich auf Angriff, auf Verteidigung? Wenige teure, viele kleine. Also gibt es ja ganz unterschiedlichste Herangehensweisen. Das fand ich immer cool. Und übrigens, Thema Mathe-Nachhilfe, da habe ich mich dann mit Statistik beschäftigt und mit Wahrscheinlichkeiten und mit Zusammenstellungen von Ergebnissen. So, ne? Also das war jetzt tatsächlich, glaube ich, für meine Mathe-Bildung nachhaltig besser als die Mathe-Nachhilfe beim Bernd. Also ich glaube, dadurch ist mehr hängen geblieben.
Also für alle Kinder, die jetzt fragen, Mathe, für was brauche ich das später überhaupt? Zum Magic-Statistiken ausrechnen.
Genau, so ist es.
Ja,
ja, und dann kam so die bisschen spätere Kindheitszeit, so rund um, so kurz vorm Abi.
Genau, ich wollte mich gerade fragen, dann bist du in das Rabbit Hole abgetaucht, in dem wir alle waren. Day of the Tentacle, yes. Monkey Island, oh, ja. Rollercoaster Tycoon, SimCity, Anstoß 3 oder wie auch immer.
Was oh du so Gott, habe ich es geliebt. Mit der Brechstange. Mit der Brechstange ab Minute 45 bei Anstoß 3. Schön.
So ist es. Was hat dich denn da wieder rausgeholt aus diesem unglaublich tiefen Computerspiel Rabbit Hole?
Ja, es gab so in der, dann, also es gab noch so ein zweites Spiel oder also jetzt ein weiteres Spiel, so in der späteren Jugend war ich auch total in diesem Katan-Thema drin. Also das war tatsächlich bei mir prägend für so gemeinschaftliche Brettspielerfahrungen im Freundeskreis. Da gab es eigentlich so zwei Titel, die nicht eben so nerdig waren. Also Magic ist natürlich total nerdig, HeroQuest war total nerdig, dann habe ich Axis and Allies ein bisschen gespielt, das war sehr nerdig, Munchkin habe ich viel gespielt, das war sehr nerdig. Und dann gab es eigentlich so diese ganze Siedler-Geschichte, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich auch so mit Normalos mal an einem Tisch spielen und eine Runde siedeln. Und das hat mir, also heute würde man sagen Catan, ne, aber früher die Siedler von Catan. Das und Bonanza, das waren eigentlich so diese ganzen Spiele, also die ganze Siedlerfamilie, Siedler, dann das Catan-Kartenspiel für zwei und Sternfahrer Catan. Das war so die 90er und Bonanza, das waren eigentlich so meine Spiele der 90er, die ich da wirklich hoch und runter gespielt habe. Und
ja, krass. Ist echt, wir sind total anders sozialisiert worden. Das erzähle ich dann irgendwann mal an anderer Stelle vielleicht. Aber dass du dann früher gesiedelt hast, haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Das wusste ich jetzt mittlerweile schon, dass das quasi deine Chiffre ist für wir spielen Catan. Wir haben gesiedelt.
Ja, sagt man das nicht so?
Ich habe das nie gespielt. Also ich habe Catan zweimal in meinem Leben gespielt, wenn es hochkommt. Deswegen habe ich es meistens eher weggepackt als gesiedelt.
Weggesiedelt. Nee, das war bei uns wirklich so ein geflügeltes Wort, ne? Komm, wir siedeln noch eine Runde. Und das haben wir dann so im Freundeskreis gemacht und mit der Familie und so. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis, wo ich so gemerkt habe, ja, das ist eben, da sind wir so aus dieser Nerd-Ecke rausgekommen. Bislang war Spielen für mich, also abgesehen jetzt von Scotland Yard als Kind, aber so danach in der Jugend war ich damit schon auch ein Exot. Also HeroQuest, Magic the Gathering. Wir hatten hier in Wiesbaden ein Spieletreff, der spielende Mensch, DSM. Und ich habe auch viel Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt, also DSA sehr viel, D&D habe ich viel gespielt, so, also da war ich auch ein bisschen in dieser Pen-and-Paper-Runde, wenn ich keine Brettspiele gespielt habe, habe ich eigentlich das gemacht. Und da habe ich eben gemerkt, ja, Siedler ist geländegängig für viele und eben nicht nur für die Hardcore-Nerds, weil in diesem Spieletreff, da weiß ich heute noch, wie es gerochen hat, wenn alle da waren. So, ein Teil dieser Erfahrungen sind in meinen Text, den ich bei Beeple veröffentlicht habe, zum Area Control Faktor. Genau. So. Und in diesem Spieletreff waren halt auch nur Nerds. Da waren irgendwie langhaarige Leute mit fettigen Haaren und da waren irgendwie ein paar Leute, die halt wirklich nur Nerdkram dabei hatten und da sind wir mit Magic halt aufgekreuzt. So, und Siedler war dann so die Geschichte, aha, man kann das mit der Familie am Tisch spielen, man kann sich mit Freunden an den Tisch setzen und was Schönes spielen, man kann da mal irgendwie Leute dazu holen, die das nicht so gut kennen. Und das habe ich wirklich gerne gemacht. Und eben auch Bonanza, das waren so die Titel dieser Jugendphase, wo ich gemerkt habe, da kann man dann mit anderen ein bisschen was machen. So. Und Siedler, also heute, ich hatte mit Siedler viele Jahre Pause und ich habe jetzt Catan Connect wieder sehr zu schätzen gelernt, was jetzt letztes Jahr erschienen ist. Und habe bei Catan Energien gedacht, ach, ich gebe dem mal eine Chance. Da war ich maximal enttäuscht von, das fand ich richtig schlecht. Und Catan Connect fand ich dann wieder cool, weil es am Tisch wieder so eine schöne Interaktion, auch in der großen Runde, wenn da mal so 12 oder 18 oder 24 Leute zusammensitzen und das spielen, da entsteht schon eine tolle Energie. Und ja, Catan war ja bahnbrechend und wegweisend und auch für mich tatsächlich so der Weg ins klassische Brettspiel ein Stück weit.
Warum bist du dann eigentlich nicht irgendwie BWLer geworden? Also ich meine, du versuchst bei Scotland Yard gern Leute auszutricksen, Bonanza und Catan jetzt, du handelst gerne, Magic the Gathering, irgendwelche Statistiken. Also an dir ist doch eigentlich ein guter BWLer verloren gegangen, müsste man meinen, oder? Wenn du sowas immer magst.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe ja auch eine Unternehmensberatung, ne? So ist es nicht. Aber im Kern geht es mir eher um die Interaktion miteinander. Also gar nicht die negative Interaktion, sondern die positive Interaktion.
War jetzt vollkommen wertfrei, ob negativ oder positiv, ja. Aber einfach, dass du halt gern handelst. Irgendwie halt Preise festlegst, versuchst was für dich rauszuschlagen aus Situationen oder so.
Ja, ich finde es vor allem tatsächlich schön, was zu bauen oder was zu erschaffen. Und dazu brauche ich halt Dinge. Also ich mag das gerne, wenn ich bei Catan irgendwie so eine Straße bauen will und dann mit jemandem diese Rohstoffe bekomme, die will ich ja nicht haben als Selbstzweck. Ich will ja jetzt nicht zwei Lehm haben, weil es so schön ist, zwei Lehm zu haben, sondern ich will die halt haben, weil ich irgendwie was bauen will damit und weil ich damit irgendwie ein Ziel erreiche, Siegpunkte erreiche oder so. Aber es ist so heute, ich handle gerne. Also ich verkaufe gerne, ich habe Magic-Karten gerne verkauft, ich verkaufe auch heute gerne. Ich liebe Verkaufsgespräche mit meinen Kunden und Kundinnen. Das mache ich nach wie vor gerne. Da geht es aber ja nicht darum, für mich was rauszuschlagen, sondern eine gemeinsame gute Lösung zu finden.
Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwo in der Höhle sitzt, so einen Klumpen in der Hand, den du streichelst und sagst, mein Leben. Einfach nur, weil du das Leben gerne haben willst.
Als reinen Selbstzweck.
Ja, das heißt, du bist dann aber auch noch groß geworden mit der Holzversion von Catan, oder? Da spaltet ja heute noch ein bisschen die Gemüter, aber Plastik, nee, die gute alte Holzversion. Und ja, die Anschlussfrage, welche Erweiterung ist denn für dich kritisch? Die meisten werden ja sagen, Ritter und Städte heißt die, glaube ich. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, ohne das nie wieder?
Also ich spiele ja jetzt heute nicht mehr so viel Catan, aber ich hatte die früher alle. Ich hatte alle Erweiterungen für das Kartenspiel, ich hatte alle Erweiterungen für Siedler. Ich mochte total diese Seefahrer-Erweiterung, so dieses, ja, ich fahre zur See und ich kann jetzt hier nochmal irgendwie was Neues entdecken. Das fand ich immer schön. Ich fand auch die Städte und Ritter natürlich mega, weil sie so ein bisschen Konfrontation noch reingebracht hat und so ein bisschen das knackiger gemacht hat. Also das war für mich dann schon cool. Und beim Catan-Kartenspiel haben wir auch mit allen Erweiterungen immer gespielt. Da gab es auch bessere und schlechtere, das weiß ich aber heute gar nicht mehr, wie die heißen. Irgendwie Ritter und irgendwas und so, aber die war lila, die eine war grün, die andere war rot und eine war blau, so wie die hießen.
Weiß ich jetzt die Ballisto-Erweiterung.
Richtig, genau. Ja, genau, also das war so die Siedlerzeit, die habe ich wirklich in guter Erinnerung.
Okay, dann kommen wir so langsam, glaube ich, müssten jetzt so Anfang der Studienzeit gewesen sein. So 96 oder Ende der Abi vielleicht so um
die Jahre. Also ich habe Abi 2000 gemacht und habe in dem Jahr meine...
Klingt wie eine schlechte Internetseite, aber ja.
Abi 2000?
Ja, genau.
Es war auch eine schlechte Internetseite, die wir damals hatten. Wir waren immerhin aus kontrolliert pädagogischem Anbau. Das war, glaube ich, unser Abi-Motto, natürlich. Und ich habe zu dem Zeitpunkt neben Spielen... Und Pen and Paper habe ich sehr viel gespielt. Das Pen and Paper, das ließ dann so langsam nach, so Richtung Oberstufe. Dann habe ich es zwar noch gespielt, aber nicht mehr so viel oder so intensiv wie jetzt mit 14, 15, 16. Und ich habe dann ein sehr intensives Hobby gehabt damals noch. Ich habe Turniertanz gemacht. Also ich war viele Jahre Turniertänzer, auch im Leistungssport und habe Hessenmeisterschaften getanzt. Ich durfte sogar mal den Frankfurter Opernball mit eröffnen. Also das waren als Hessenmeister und so, habe also das da viel Zeit natürlich investiert.
Wir haben heißt aber dann Standardtänze. Also nee, nichts irgendwie exotisches Flamenco-Dingsbums, sondern ich kenne mich da auch gar nicht aus, sorry, aber dann eher so die klassischen Standardsachen.
Genau, ich habe erst lateinamerikanische Tänze gemacht, Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, das sind die. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang 10 Tänze gemacht, also die Lateindisziplin und die Standarddisziplin, langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox, Trotten, Quickstep. Und dann irgendwann nur noch die Standardtänze tatsächlich.
Das finde ich total spannend bei dir, weil du sagst immer, du magst gar keine Musik. hörst aber total oder schaust gerne Musicals und tanzt gerne. Also das ist ja auch was total Rhythmisches, Musikbasiertes. Ich weiß gar nicht, woher diese Abneigung gegenüber Musik dann immer kommt. Das passt für mich gar nicht zusammen.
Nee, ich habe gar keine Abneigung gegen Musik. Ich kenne mich halt nur nicht gut genug damit aus, dass ich damit Musikspiele spielen müsste. Also
ja, oder dann halt, sie ist dir wurscht. Also sie ist dir nicht so wichtig, dass du dich da irgendwie mit beschäftigen würdest. Passt da irgendwie auch nicht zu dem Rest.
Ich glaube, nee, also beim Tanzen stand für mich viel das Sportliche im Vordergrund und natürlich auch das Vertanzen von Musik, aber also erstens ist es jetzt auch schon irgendwie lange her, ich habe 2007 wieder aufgehört mit Tanzen, ne? Das ist jetzt irgendwie auch schon 20 Jahre her, dass ich aufgehört habe und ich höre wirklich gerne Musik, wenn die läuft und ich habe auch schon Musik, die mich berührt oder die mir gefällt oder die ich schätzen kann. Aber ich bin, glaube ich, ein Mensch der Sprache. Also ich kann mit Sprache oft mehr anfangen, weil ich gerne Dinge auch durchdenke oder weil ich mich gerne mit Dingen beschäftige oder Dinge lerne. Und da bin ich dann halt oft so mit textlichen Dingen näher als mit Musik. Aber ich habe ja nichts gegen Musik. Ja, also ich habe jetzt erstmal nichts gegen
Musik, ist mir nur aufgefallen.
Genau, ich habe erstmal nichts gegen Musik, aber es ist jetzt eben nicht ein Thema, wo ich sage, da möchte ich jetzt total tief oder müsste ich jetzt total tief eintragen. Ich glaube aber, das kommt auch daher, vielleicht ist das wirklich aber auch ein Thema. Ich war kein so guter Schüler und ich hatte wirklich in der Schule immer im Musikunterricht mit die schlechteste Zeit meines Lebens, weil ich da wirklich immer komische MusiklehrerInnen hatte. Ich habe sogar im Chor gesungen bei uns. Also ich habe auch eine klassische Gesangsausbildung gemacht, 5 Jahre lang. Das heißt, so klassischen Gesang kriege ich auch noch hin und mache das ja auch auf der Bühne nach wie vor als Schauspieler und habe auch im Schauspielhaus Frankfurt in einem Musical mal mitgespielt. Also ist gar nicht so. Aber diese ganze Musiktheorie, das hat mir halt immer irgendwie so die Laune verhagelt, weil ich es nie so richtig gut verstanden habe und dann wollte ich mich damit nicht beschäftigen. Und ich glaube, da ist das so ein bisschen hängen geblieben. Und es hat irgendwie nie den Zugang gefunden, dass ich mich mit Musik wirklich beschäftigen wollen würde. So. Kann ja noch kommen im Alter.
Was war das denn für ein Musical?
Ich habe Carmen als Rockoper gespielt, als Rockmusical.
Oh, cool.
Ja, das war wirklich cool. Das ist dann, war ein Stück, da gab es einen Rahmentext. Wir haben dann über Improvisation den Text fertig festgelegt und die Lieder sind dann so en passant entstanden. Der musikalische Leiter vom Schauspiel Frankfurt mit einem Chorleiter oder Musikleiter, musikalische Leitung, die haben das dann irgendwie entwickelt. Und das war dann eine schöne Erfahrung für mich damals. Das war so zwischen Zivildienst und Studium, so in der Zeit mit Anfang 20 habe ich da mitgewirkt, ja.
Zivildienst, genau. Nur kurz für die ganz Jungen, die jetzt zuhören, die jetzt wieder Briefe kriegen. Das konnte man damals wahlweise alternativ zum Wehrdienst machen. Kannten jetzt Leute ganz lange nicht. Ihr werdet es wieder kennenlernen.
Hat mir übrigens auch nicht geschadet. Das war eine gute Zeit, die ich da hatte im Zivildienst. Ich war hier in der Kirchengemeinde in der Nähe, wo ich jetzt auch wohne und habe da alte Leute betreut und war mit denen spazieren und einkaufen und vorlesen und habe mit denen einfach Zeit verbracht. Also nicht in der Pflege, aber so in der Alltagsbegleitung, würde man vielleicht heute sagen. Und es war wirklich eine schöne Zeit, da habe ich gute Erinnerungen dran überwiegend. Genau, aber weil ich eben getanzt habe, da verbringt man ja dann sehr viel Zeit mit der eigenen Tanzpartnerin. Und diese eigene Tanzpartnerin, mit der war ich dann auf Turnieren und dann sind die ja nicht immer alle so, dass du da morgens hinfährst und abends wieder zurückfährst, sondern manchmal musstest du noch übernachten oder wir sind mal für mehrere Tage nach Berlin gefahren oder wir hatten auch einen Trainer, der in Berlin war. Da sind wir also morgens um 4 ins Auto gestiegen, nach Berlin gefahren, hatten dann um 10 Uhr bis 12 Uhr Trainerstunde und von 15 bis 17 Uhr ein und sind abends wieder nach Hause gefahren. Also irgendwie so absurde Dinge, ne? Und dann mussten wir da zwischendurch oder haben dann zwischendurch immer natürlich auch so ein bisschen Zeit füllen müssen. Ich war mit meiner damaligen Tanzpartnerin dann irgendwann auch für 7 Jahre liiert, vom Jahr 2000 bis 2007. Und dann haben wir natürlich in dieser Zeit auch immer gespielt, immer mal wieder so kleinere Sachen. Und was da gut reingepasst hat für uns, war diese ganze Kosmos 2-Reihe. Da haben wir etliche Titel gespielt, die man gut zu zweit spielen kann. Und da haben wir, keine Ahnung, Cäsar und Kleopatra, Kahuna, Babel, das Herr-der-Ringe-Spiel, Die Suche, das Dracula, einfach genial. Also diese ganzen Spiele, die haben wir da wirklich hoch und runter gespielt und hatten da auch immer welche eingepackt. Und im Urlaub, wenn wir dann im Urlaub zusammen waren, weiß ich, haben wir stundenlang einfach genial gespielt von Rainer Knizia. So. Und ich spiele das, also in dieser Reiseversion, ne? Da gibt es ja diese Reiseversion mit diesen Nupsis, wo du dann diese kleinen Steinchen da drauf drückst und so. Und das, da weiß ich, habe etliche Partien von gespielt, ganze Urlaube durch, haben wir gekniffelt und einfach genial gespielt und das Catan-Kartenspiel, mehr haben wir nicht gebraucht. Heutzutage undenkbar, damals der Himmel.
Ihr hattet ja auch noch euch.
Wir hatten ja auch noch uns als Anfang 20-Jährige, genau so. Ja, aber ich finde diese Zweierreihe ebenso genial. Also das ist wirklich eine Reihe, die ich wirklich schätze bei Kosmos, weil die, also nicht natürlich nicht alle Titel, bessere und schlechtere und stärkere und schwächere, alles gut oder welche, die mir besser gefallen, schlechter gefallen. Aber ich finde gerade so bei diesen alten Titeln, da sind doch einige dabei, die auch heute noch gut funktionieren. Und zum Beispiel Dracula finde ich nach wie vor ein total starkes Zwei-Personen-Spiel. Das macht mir echt Bock. Deswegen habe ich auch sehr gerne eure Kosmos-Anthologie gehört vor ein paar Jahren, die ihr veröffentlicht habt in, glaube ich, 4 Teilen oder so. Die war echt stark bei den Brettergogen. Ja, tolles Ding. Genau, und einfach genial. Das hat uns über viele Wochen, Monate, Jahre begleitet, glaube ich, 2004 erschienen. Und so ab dann haben wir das regelmäßig gespielt und davor halt die anderen. Und es war so eigentlich so unser gemeinsames Spielerlebnis.
Ist ja auch so ein Knizia-Mechanismus, der ist nicht tot zu kriegen. Ne? Also Chris hat es ja letztens erst in der Orakelfolge mit euch nochmal gesagt. Das ist so dieses typische Knizia-Ding. Du musst irgendwie die richtige Verbindung finden. Wie lege ich da jetzt im richtigen Moment hin, damit ich da irgendwie Grüppchen bilde oder so? Macht er ja heute noch in wirklich vielen Spielen. Das ist echt so einer seiner Kernmechanismen, glaube ich.
Also Rebirth ist ja einfach genial mit ein bisschen mehr Fleisch dran. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Oder Witchstone oder so. Ne? Das ist ja eigentlich alles das gleiche Spielprinzip.
Ja. Ja.
So. Genau, und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die 2000er rein. Also wir haben viel Alhambra gespielt, viel Zug um Zug gespielt. Aber was mich dann wirklich so richtig irgendwie ans Spielen oder ins Spielen reingezogen hat, mal so mein erstes Expertenspiel damals. Wenn ich jetzt mal so die alle, wo, glaube ich, würde es bei keinem sagen, das ist jetzt ein Expertenspiel, vielleicht Axis and Allies. Aber
ja, weißt du das Jahr zufällig? Dann könnte ich mal versuchen zu raten.
Also das war so, ich habe es nicht in dem Jahr gespielt, wo es erschienen ist.
Aber wann ist es denn erschienen?
Ein bisschen später, aber es ist so Mitte der 2000er. Also das Spiel ist 2007 erschienen, meine ich.
Boah.
2007 erschienen und dann...
Und das würde man heute als so Kenner-Expertenspiel einordnen?
Ja.
Boah, bin ich ein bisschen blank vielleicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Du bist aber auch ein Bauer, Nico. Später. Du bist Bitte? Aber auch ein Bauer. Du bist aber Ach so. Auch ein Bauer.
Ah ja, Agricola und Agri-Pepsi und Agri-Fanta.
Genau, Agricola. Also Agricola habe ich vielleicht so 2010, 11 oder so kennengelernt, würde ich meinen. Und das hat mich richtig geflasht, weil so eine Art von Spiel und von Tiefe und von Möglichkeiten und viele Ausbildungen und Worker-Placement und so, das war mir damals alles noch nicht bekannt. Und das war wirklich ein Spiel, das hat mich komplett umgehauen. Da habe ich auch sehr schnell diese ganzen Erweiterungen geholt. Nicht alle diese Kartensets, aber die Moorbauern und so, das habe ich mir dann alles geholt. Und Agricola habe ich weiß nicht, so oft gespielt. Die App habe ich dann irgendwann später, als es dann irgendwann, was wir dann endlich elektronische Endgeräte hatten, vernünftige, habe ich die gespielt und spiele die auch immer noch gerne. Ich habe jetzt auch diesen riesen Kickstarter von Awaken Realms. Von Awaken Realms, diesen großen Kickstarter.
Ich höre das Ding hier voll gleich auf, ne?
Ja, du hast doch angefangen mit Agricola.
Ja, okay.
Und genau, also das war wirklich so ein Titel, den hat mir mein Freund Florian beigebracht damals. Und der Florian, der hatte schon auch immer mal wieder coole Spiele dabei. Seven Wonders habe ich mit ihm, Seven Wonders hat er mir damals auch beigebracht und so. Und mit dem spiele ich bis heute gerne und viel ist einer meiner engsten Freunde. Der ist gestern Papa geworden. Liebe Grüße. Also zum zweiten Mal übrigens Papa geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße an ihn und seine liebe Frau Diana. Und genau, Agricola, das war so ein Titel, wo ich wirklich mich hätte rein verlieren können oder es vielleicht auch ein bisschen getan habe mitunter. Den fand ich echt stark. Der war bei dir, glaube ich, auch recht weit vorne, oder? In deiner Sozialisation.
Agricola?
Ja, nee?
Ja, ungefähr genauso viel wie Magic the Gathering. Und ja, ich habe das zwar mal gespielt, aber nie so richtig. Ich bin dann tatsächlich eher über Caverna an das Spiel rangekommen. Caverna habe ich wirklich oft gespielt. Das ist ja die thematisch ein bisschen umgenudelte Variante davon, wo man dann noch auf, in Anführungsstrichen, Quests gehen kann. Aber also ich kenne natürlich Agricola und weiß, was das macht, aber ich habe das auch bei weitem nicht so krass gespielt wie viele aus der Zeit irgendwie.
Also ich würde behaupten, ich habe bestimmt eine dreistellige Anzahl an Agricola-Partien. Ich habe die damals natürlich nicht getrackt, aber das haben wir in verschiedenen Konstellationen, habe ich das gespielt mit Freunden, Freundinnen. Habe das immer wieder Leuten beigebracht. Also das ist wirklich ein Spiel, das hat mich über Jahre hinweg begleitet. Ich habe hier auch noch diese ganze Holzvariante und so. Ich habe nicht diese ganzen Kartendecks, wie gesagt, aber da steckt ja schon im Grundspiel und in ein, zwei Erweiterungen steckt ja schon so viel drin, dass da genügend Fleisch ist für viele Jahre.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch eingestiegen bei der Awaken Realms Version, weil das ist ja schon so ein Ding, was man irgendwie haben muss, oder?
Muss.
Also wenn man von sich sagt, man ist so ein Hardcore-Brettspieler wie wir, dann gibt es so ein paar Titel, die sollte man irgendwie schon haben. Zug um Zug oder sowas gehört da, finde ich, auch dazu. Ja, ich habe es mir halt doch mal dann zugelegt.
Ich habe es dann halt doppelt. Ich habe dann halt einen Agricola von, ich will meins von früher nicht hergeben, ne? Also das ist so, da steckt ja auch Erinnerungswert drin. Ich meine, kein Mensch braucht zwei Agricolas und ich brauche eigentlich auch nicht die 6-Spiele-Erweiterung, aber mein Gott, die war halt jetzt mit da, die gab es halt jetzt gerade günstig im Schnäppchenpreis und dann musste das sein. Ja, was ich bei Agricola wirklich cool fand, war, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, wie komplex so ein in sich geschlossenes Spiel sein kann. Also Magic ist ja ein offenes Spielsystem, da bringst du ja Komplexität rein, du kannst es aber auch sehr schlicht und einfach halten, wenn du es rein im Freizeitbereich spielst. Siedler hat eine überschaubare Komplexität, Sternfahrer, das geht alles, diese Zweierspiele auch alle, Alhambra, Zug um Zug, wie sie alle heißen, das ist alles, sind schöne Spiele, aber bei Agricola hatte ich zum ersten Mal das Ding, dass ich so, wow, was ist hier, es war so mindblowing, was passiert hier eigentlich am Spieltisch? Und das war so ein Gefühl, was ich dann später immer wieder haben wollte und immer wieder gedacht habe, okay, ich will gucken, was geht noch und was gibt's noch für Spiele. Und das hat mich wirklich geprägt und fasziniert, würde ich sagen. Bis heute ein Titel, den ich wirklich gerne spiele und durch den ich Uwe Rosenberg sehr zu schätzen gelernt habe, den ich ja schon kannte, über Bonanza. Und da war das ja so ein Ding.
Das war kurz vorher, ne? Oder 10 Jahre vorher vielleicht.
Ja, kurz vorher, 10 Jahre, genau.
So, das, ja, aber ich war so in diesen verschiedenen Övre-Phasen quasi drin von Uwe Rosenberg. Er hat ja wirklich mit so Kartenspielen angefangen. Mama Mia, Bonanza und so ein paar komische Geschlechterspiele gab es ja damals dann auch schon. Und irgendwas mit Wendys Pony-Dingsbums. Und das war ja, glaube ich, so der Startschuss in seine große Arbeitereinsatzphase. Weil Uwe ja dann immer gern so Sachen macht, dass er einen Mechanismus halt durchdekliniert und einfach guckt, was passiert, wenn ich jetzt die eine Schraube in Mühe weiter drehe, habe ich ein anderes Spiel oder ist das genau das Gleiche? Ja, und das war halt so die Phase. Hast du dann eigentlich irgendwie Caverna nochmal kennengelernt oder bist du dann einfach voll hardcore, wie würde man sagen, straight edge auf Agricola hängen geblieben?
Also ich habe Caverna damals nicht kennengelernt. Ich habe mir es letztes Jahr selber zum Geburtstag geschenkt oder vorletztes vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe es fairerweise noch nicht gespielt. Es steht noch ungespielt hier rum. Ich habe mir das mal gekauft, weil es irgendwie bei uns im örtlichen Spieleladen gab es da so ein Angebot und ich glaube für einen 10er oder so habe ich es mitgenommen oder 20, was? Weiß nicht, also echt für einen Schnäppchenpreis. Da habe ich, glaube ich, für 40 Euro eingekauft, die Istanbul Big Box, Caverna und noch irgendwo Ora et Labora oder keine Ahnung, irgend sowas noch.
Hast du das falsch gemacht?
Also gar nicht viel falsch machen, ja, genau. So, nee, habe ich noch nicht kennengelernt. Können wir mal auf die lange Liste der Spiele setzen, die wir bestimmt demnächst bald mal irgendwann zusammenspielen.
Ja, in diesen ominösen 2 bis 3 Wochen zwischen Juli und August.
Oder diesem Zeitloch, in dem immer alles möglich ist, zwischen den Jahren. Das war so.
Genau.
Wann machen wir das? Ach komm, das machen wir zwischen den Jahren.
Ja, alles klar. So ist es.
Ja.
Das muss ja dann aber auch so langsam, ja, ich glaube schon, also wenn du da schon, also du warst ja dann wirklich schon früher so richtig tief auch im Spielen drin. Ich muss sagen, ganz kurzer Nebenexkurs, ich so zu der Zeit habe ich einfach ganz viel geschafkopft. Also so, ich bin mit 12 in die Freiwillige Feuerwehr rein und dann, bis ich da ausgetreten bin und nach Würzburg gezogen bin fürs Studium mit 24, da gab es eigentlich nur Schafkopf bei mir. Und das habe ich halt hoch und runter gezockt. Das heißt, ich habe da ganz viele Autorenspiele einfach verpasst. Deswegen, wenn du da die ganze Zeit schon so drin warst, ist dann 2007 bis 10 rum auch schon so die Zeit, wenn du das erste Mal in Essen warst. Da bin ich zum Beispiel dann erst 2015, glaube ich, das erste Mal gewesen. Also du schüttelst gerade den Kopf, du warst auch nicht so einer der Leute, die schon seit, oh, damals in Essen, als das nur eine Halle war und noch drüben in dem anderen Stadtteil und so.
Nee,
also
bist du auch nicht. Ich wollte 2020 das erste Mal nach Essen. Aber da war dann Corona, da war das dann online und dann war ich tatsächlich 2021 zum ersten Mal in Essen.
Ja, das weiß ich ja noch.
Ja, genau. Und da haben wir uns getroffen. Da haben wir uns, glaube ich, dann ihr persönlich kennengelernt. Aber davor, ich würde gar nicht sagen, ich war so tief drin, weil ich hatte keinen großen Marktüberblick oder Überblick über die Szene oder so, sondern ich hatte dann immer so eine Handvoll Titel und mit denen war ich sehr genügsam und dann hatte ich so meine Spielerunden und mit denen habe ich die dann halt gespielt, ne? Und dann habe ich halt mit den gleichen Leuten auch dreimal die Woche Agricola gespielt oder andere Titel, die dann jetzt so noch dazu kamen oder auch die Titel von früher, sowas gesiedelt haben wir dann immer noch irgendwie in den 2000er Jahren oder Zug um Zug, Alhambra, also so ein paar gängige oder auch so Spiel des Jahres Titel, die waren mir dann schon bewusst, Alhambra, da habe ich diese ganzen, früher wusste ich nicht, dass die Queenies heißen, heute weiß ich das, aber diese ganzen Erweiterungen noch dazu geholt oder Zug um Zug hatte ich dann so das ein oder andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einen, heute, ich habe ja ganz große Lücken auch, das weißt du ja auch, ich habe ganz viele Spiele, die ich dann erst...
Ja, ganz große Lücken, natürlich kenne ich die.
Nein, aber wir haben ja schon häufiger mal, dass du sagst, kennst du das Spiel? Und dann sage ich, nee, kenne ich nicht. Ja, das war jetzt gar nicht
satirisch gemeint oder ja, zynisch. Ja.
Genau, und dann machst du große Augen, rennst in den Keller und holst irgendein Schätzchen von 1972 nach oben. Und dann spielen wir das. Und also deswegen, ich hab da über viele Jahre so in den 2000ern gar nicht so einen riesen Überblick, aber dann wirklich so meine 10, 15 Titel und mit denen habe ich mich dann aber wirklich beschäftigt. Und die habe ich viel gespielt. Keltis habe ich viel gespielt, Andor dann später, so das da ganz viel mit beschäftigt. Mit Andor kannst du ja durch diese ganzen Andor-Iterationen kannst du ja auch 2 Jahre nichts anderes spielen. So.
Das heißt, du hast dann auch gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas wie Essen gibt oder so?
Doch, aber ich hatte nicht, ich hatte irgendwie nicht so richtig den Zug, da mal hinzufahren. Ich weiß gar nicht. Doch, ich weiß es. Jetzt weiß ich es wieder, was da los war. Ich hatte den Zug, da hinzufahren. Gut, dass du fragst. Aber ich war 20 Jahre lang in Wiesbaden ehrenamtlich bei Europas größtem Jugend-Zirkus-Artistik-Festival. Und da habe ich als 18-Jähriger einen Job gesucht und habe mich beim Kulturamt der Stadt Wiesbaden vorgestellt, weil ich beim Arbeitsamt gesehen habe, die suchen einen Beleuchter für das Zirkusfestival. Und das ist ein großes, in einem professionellen Sarasani-Zirkuszelt oder Roncalli-Zirkuszelt. Und da kommen ArtistInnen aus ganz Europa und werden von der professionellen Jury begutachtet. Johnny Klinke vom Tigerpalast und was weiß ich, also ganz berühmte Leute aus der Zirkus- und Varieté-Welt.
Und da haben sie noch einen Gaffer gebraucht.
Genau, nee, ich habe mich als Beleuchter beworben und da guckt mich der Frank Zammert.
Ist das nicht der Gaffer?
Ich weiß es nicht.
Deswegen genau. Heißt es doch Gaffertape, weil doch die Beleuchter immer ihre Kabel überall mit dem Gaffertape hinmachen. Ich glaube, im Englischen ist der Beleuchter der Gaffer, daher kommt Gaffertape.
Hey, ja, guck mal, wieder was gelernt.
Na, also Frank, Ton oder Licht, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Licht.
Okay, wir werden es rausfinden. Jedenfalls der Frank Zammert vom Kulturamt, der guckte mich so an und sagte, also bei allem Respekt, ich habe dahinter so hingegangen mit 18, mit so einer ordentlichen, so einem Schnellhefter, mit so einer Mappe, mit Lebenslauf, was du da alles reinschreibst als 18-Jähriger. Nix. Und dann guckt er mich so an, sagt, du, bei allem Respekt, aber so wie Beleuchter siehst du nicht aus. Die sind schwer, die Dinger, und groß, aber wir bräuchten noch jemanden fürs Pressebüro und jemanden, der hier so sich um KünstlerInnen und die Jury kümmert und hier für unser ganzes Festivalbüro. Hättest du da nicht mehr Spaß dran? Also, das klingt viel mehr nach dem, was ich gut kann. Und dann hat mir das so eine Freude gemacht. Ich habe da nicht viel Geld verdient, zwar ein paar hundert Euro, aber... Das war dann etwas, was ich dann wirklich 20 Jahre lang aufrechterhalten habe. Und beim letzten Mal, das hat dann zuletzt war es 2024, glaube ich, stattgefunden. Und da war ich zum ersten Mal seit über, ich glaube 2008, Moment, 1900, 2000 war mein erstes Festival. Und 2024, und einmal ist es wegen Corona ausgefallen, und 2024 war das erste Mal, wo ich nicht mehr dabei war. Und dieses Festival, das fand immer am Essen-Wochenende statt. Also irgendwie so immer parallel oder so drumherum.
Ja, ja? Prioritäten halt. Ne?
Genau.
Prioritäten.
Weil es waren immer so 2 Wochen im Oktober und es war immer auch parallel zu Essen und dann konnte ich da über viele Jahre gar nicht hin. Das war der Grund, genau. Weil ich hatte das schon auf dem Schirm, aber es hat sich dann irgendwie nie gedacht, das geht nicht hin. Dann war das damals eben noch nicht so eine große Priorität. Naja, und dann kam Ende der 2000er ein Titel, von dem ich weiß, dass du den auch sehr schätzt. Das war auch ein genreprägender Titel, der mich über viele, viele Jahre sehr geprägt hat. Und jetzt weißt du schon, was es ist.
Natürlich. Jetzt fällt mir nur spontan kein schlechter Witz ein. Ich wollte jetzt irgend so ein Dödelspiel sagen. Jetzt bin ich nicht so spontan. Ja, ich kaufe mir die Erweiterung auch immer noch. Ich glaube, ich habe mittlerweile... alle 15 oder sowas sind's und ich sammle das in so richtig College-Block-Ordner, ein bisschen so wie andere Pokémon-Karten sammeln. Das ist immer ein Mega-Eck, wenn eine neue Erweiterung rauskommt, muss ich den mal alphabetisch einsortieren. Ich habe das alles alphabetisch sortiert wie so ein Sammelkartenset bei mir im Keller, aber die Rede ist natürlich von Dominion, ne?
Absolut. Und Dominion hat mich wirklich vollkommen fasziniert, weil es so wieder dieses Magic the Gathering Feeling hatte natürlich, so ein bisschen, ne? Also wieder, konntest du wieder so Decks zusammenstellen, natürlich dann im Vorfeld und man kann die natürlich irgendwie willkürlich ziehen, aber dann auch gucken, wie kann ich hier verschiedene Decks zusammenstellen und welche Karten passen da gut zusammen oder was ist herausfordernd und dann haben die ja auch so ein bisschen so eine Meta, die du ein bisschen durchsteigen kannst, wenn du sagst, okay, wie konfiguriere ich so Decks oder so, und da hatte ich wirklich immer auch Freude dran, da war ich so ein bisschen wieder wie damals bei Magic und das weiß ich noch, dann habe ich hier mit meiner damaligen Partnerin und später Frau haben wir ganz viel gespielt und wir hatten eine Zeit lang hier auch einen gemeinsamen Mitbewohner und dann war ich immer der vorm Abendessen überlegt hat, wie stellen wir jetzt die Karten zusammen und dann haben wir dann Dominion gespielt und zwar also ohne Ende Dominion. Das war, hat mich echt fasziniert. So, und ich hatte.
Ja, ging mir genauso. Ich meine, man darf ja, das wird, glaube ich, gern heute von Leuten unterschätzt, die halt sagen, ja, so ein Deckbauspiel gibt's ja irgendwie Tausende. Gab's halt damals nicht. Und man hat ja da wirklich so ein ganz neues Genre kennengelernt, ne? Also, du musst ja dann auch erstmal merken, ich glaube, es ist eine gute Idee, meine Kupfersachen irgendwann wegzuschmeißen. Vielleicht schmeiße ich sogar mal ein Anwesen weg, obwohl da ein Punkt draufsteht, weil ich dadurch mein Deck einfach schlanker mache. Lauter solche Sachen entdeckst du ja dann erst so mit der Zeit. Und das war wirklich grandios, also Dominion bin ich auch hardcore drin versunken erstmal am Anfang. Ne?
Ja, und ich weiß noch, es ist, es war für mich immer so ein Fest, wenn dann so eine neue Box rausgekommen ist, weil ich natürlich geguckt habe, was kann die und wie verändert sich dann das, was ich schon kenne und was kommt da neue Mechanik rein. Dann die Münzen oder diese Nachtphase bei der Nocturnis oder was weiß ich. Also das war ja wirklich dann großartig.
Die fand ich jetzt nicht so gut, aber ja.
Ja, jetzt als Beispiel, ne? Da kamen dann halt immer Sachen, die irgendwie so diese Prinzipien nochmal verändert haben. Und Dominion, da habe ich eine ja doch auch eine lustige, also im Nachhinein ist es eine lustige Anekdote. Ich hatte 2018 ja eine Krebserkrankung und da war ich auch eine Weile in der Klinik und dann auch, also nicht lange, aber ein paar Tage und dann war ich viel zu Hause und konnte halt auch nicht aufstehen und nicht groß laufen und so. Und ich weiß dann, ich habe in der Klinik, da haben mich auch Freunde besucht, da kam ich aus dem Aufwachraum und lag dann in meinem Bett. Und wenn du aus dem Aufwachraum kommst, bist du natürlich noch voll unter Drogen und Schmerzmittel und tralala. Und dann bin ich aufgewacht, dachte so, ja cool, mir geht's gut, ich habe Hunger, ich habe Durst. Komm, wir gehen in den Aufenthaltsraum, wir spielen eine Runde Dominion. Und wir hatten dann, ich hatte dann im Krankenhaus für den Aufenthalt, hatte ich so 3 oder 4 von diesen Packen Dominion-Boxen, die großen Boxen dabei. Und habe die so neben meinem Bett gestapelt und habe gesagt, ich stell ein schönes Deck zusammen und dann spielen wir das jetzt. Und dann sind wir in diesen Aufenthaltsraum gegangen und irgendwann gucken mich alle an und sagen, du bist voll grün. Und ich so, nee, mir geht's super. Und dann bin ich halt in diesem Aufenthaltsraum neben dem Spiel zusammengeklappt, weil natürlich irgendwann diese ganzen Schmerzmittel und Betäubungsmittel nachlassen. Mhm. Und dann haben die gesagt, na, jetzt packen wir noch ein. Sag ich, lass es doch liegen, wir können doch nachher weiterspielen. So, aber ja, das war Dominion. Und tatsächlich spiele ich es immer noch sehr, sehr gerne. Also momentan viel zu wenig. Du kennst das Phänomen, wenn so ein Jahrgang da ist, du hast die Verpflichtung, aber ich so ein bisschen den Wunsch, viele der neuen Titel natürlich auch zu rezensieren. Dann müssen solche Titel ein bisschen runter, mal zurücktreten, aber Dominion finde ich nach wie vor richtig cool. Und bei mir stehen die alle hier hinterm Schrank in ihren Originalboxen. Irgendwann muss ich das auch mal ein bisschen verschlanken.
Ja, das habe ich mir nämlich dann auch irgendwann gedacht. Das nimmt so viel Platz weg, so geht's nicht. Ich muss das ein bisschen eindampfen. Abschließend zu Dominion würde mich jetzt aber noch interessieren. Du kannst ja da unterschiedliche Strategien fahren. Bist du jetzt eher so der Big-Money-Typ? Also sammelst du sehr viel Geld, um dann einfach schnell Punkte zu kaufen? Bist du mehr so aggro unterwegs und spielst Miliz und Kerkermeister? Oder willst du einfach so für dich schöne Aktionsketten aufbauen, die halt am Anfang dann vielleicht noch aussehen wie, ich habe hier ein Dorf, dann habe ich noch ein Dorf. Ach, ich habe noch ein Dorf. Oder man kann ja dann, wenn man das Spiel besser kennt, kann man auch gute Aktionskombos aufbauen. Was machst du am liebsten bei Dominion?
Ich habe immer Bock, mir eine gute Engine aufzubauen. Also ich habe immer Bock, wirklich mein Deck durchzuspielen, ordentlich Kettenzüge zu machen, Karten wegzuschmeißen, neu zu kaufen, Karteneffekte zu nutzen. Klar habe ich Bock, dass ich gewinne, aber noch mehr Bock habe ich, wenn es sich so befriedigend anfühlt, wenn du so merkst, so jetzt hast du gerade die Karten auf der Hand, mit denen du richtig schöne Züge machen kannst. Das ist eigentlich so das Spielgefühl, was ich da am meisten mag. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Nee, ich zerstöre einfach immer richtig gern meine Gegner. Echt? Ich kaufe Hexen. Na, Quatsch, natürlich nicht. Ich mache aber auch gern Engines auf.
Nee, das spiele ich. Also, ja, das können wir irgendwann mal zusammen spielen.
Ja, auf jeden Fall gerne. Das kann ich quasi nachts im Schlaf. Das ist, glaube ich, auch eins der wenigen Spiele, wo ich anhand der Bilder-Eck weiß, was die Karte macht. Muss ich gar nicht mehr den Kartentext lesen.
Ja, so weit war ich mal, da bin ich jetzt nicht mehr drin, weil ich es jetzt länger nicht gespielt habe oder nicht so intensiv gespielt habe. Ja,
bei den neuen kann ich es auch nicht mehr.
Nee, genau, bei den älteren kriege ich das hin, bei den neuen jetzt vielleicht nicht. Ja, das war schon der 6. Titel. Nach, was hatten wir hier alles schon? Scotland Yard, Magic, Siedler, einfach genial, Agricola und Dominion. Machen wir jetzt mal einen Sprung. Ich habe viel Andor gespielt, Seven Wonders Duel, Terraforming Mars, Azul, die haben mich immer sehr begeistert. Die habe ich auch damals schon gerne und viel gespielt. Aber so ein Spiel, was dann so kurz vor Corona mich wirklich begeistert hat, was ich erst so ein bisschen habe links liegen lassen und worauf mich dann Freunde meiner Ex-Frau gebracht haben, ist die Quacksalber von Quedlinburg. Ich habe es erst liegen lassen, weil ich dachte, das sieht so kindlich aus und dann steht Kennerspiel drauf, irgendwie komische Kombo. Und dann war das so vielleicht 2019, also so ein Jahr, nachdem das ausgezeichnet wurde etwa, waren wir dann bei den Freunden und die haben uns davon erzählt. Und sag ich, das klingt irgendwie witzig. Und dann haben die das auf den Tisch gebracht und ich war sowas von hooked. Und wir haben den ganzen Abend nichts anderes gemacht. Und das war dann bei uns hier zu Hause so ein geflügeltes Wort abends noch, komm, wollen wir noch einen kleinen Zaubertrank brauen? Ah ja, komm, brauchen wir noch einen kleinen Zaubertrank. So, und dann haben wir dann schnell diese Alchemisten und die Kräuterhexen dazu genommen und hab dann ein schönes Holzinsert gekauft und so. Also Quacksalber, ich liebe dieses Spiel. Ich finde das richtig toll nach wie vor. Und kannst du mich nachts wecken, bin ich bei einer Partie Quacksalber dabei. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und das war auch so ein Spiel, was uns diese ganze Corona-Zeit hindurch, wenn du nicht raus konntest, was wir viel zu zweit gespielt haben, auch bei uns im Wintergarten oder hier irgendwie zu Hause sitzend. Oder ich weiß auch, wir haben mal während der, was waren das, Fußball-EM oder WM, EM vielleicht 20.
Kommt noch das Jahr drauf an, wenn du mir das Jahr sagst, weiß ich, was es war.
Ja, ich überlege gerade, ob, also 20 ist ausgefallen, oder?
Ja, das ist dann 21 nachgeholt worden.
Genau, diese war das.
Und da weiß ich diese, noch, die so kreuz und quer durch ganz Europa war.
Ja, genau. So, und da weiß ich noch, da haben meine Ex-Frau und ich hier im Wohnzimmer gesessen und haben etliche Spiele geschaut und ich hatte ein bisschen mehr Interesse an den Fußballspielen als sie. Aber wir haben dann diese ganzen Spiele geguckt, manchmal ja so 2, 3 hintereinander und haben dann dabei immer Quacksalber gespielt, irgendwie eine Partie nach der anderen. Und immer noch ein anderes Zauberbuch oder eine andere Kombination. Und das war wirklich einer der Titel, der hier unbedingt genannt werden musste.
Ja, macht halt einfach mega viel Spaß, da so in den Beutel rumzurühren und dann sich wieder zu ärgern, dass man halt doch wieder zu blöd war, rechtzeitig aufzuhören. Man kann sich einfach so schön über sich selber ärgern.
Und ich habe mir jetzt letztes Jahr auf der Messe in Essen endlich von Boardgame Geek diese schönen Kunststofftoken gekauft, um meine Pappplättchen mal zu ersetzen und habe seitdem aber nicht gespielt.
Ich dachte schon, du sagst jetzt, ich habe mir jetzt endlich mal bei Aldi diese Big Box für 20 Euro gekauft, die es dann ab und zu mal gibt oder 25 oder so.
Nee, da steckt ja nichts Neues drin. Das habe ich ja alles schon. Umso enttäuschter war ich ja, das hatte ich ja auch zum Ausdruck gebracht im Podcast von dem Quacksalber-Duell. Das haben wir ja in unserer ersten Partie haben wir zusammengespielt, die erste. Das fand ich wirklich mäßig und deswegen Quacksalber. Ich denke ja immer noch, an dem Kessel ist noch so ein bisschen Platz, da würde noch was dran passen. Also Quacksalber, das werde ich auch nicht hergeben. Das wird hier noch sehr lange bei mir sein.
Gab's da nicht sogar, also ich glaube, ich habe da auch ziemlich alles dafür, gab's da nicht sogar auch in dem Adventskalender von Frosted Games mal irgendwie was dazu, so eine extra Leiste? Es gibt auch auf der Rückseite diese Leiste mit den Reagenzgläsern. Ich glaube, da gab's noch mal eine andere Leiste.
Ja, da ich ja erst 2021 zum ersten Mal auf der Messe war, hatte ich den nie.
Das war schade,
finde ich. Ja, da habe ich was verpasst.
aber war natürlich damals auch ein großer Aufreger. Ne? Ich weiß nicht, konntest du den nachvollziehen? Was, das ist doch kein Kennerspiel. Das spiele ich wieder nachts um 3 mit meinem 4-jährigen Sohn. Die Stimmen gab es ja damals auch schon.
Na, ich war damals nicht so in dieser Szene drin. Also ich habe erst so 2018, 2019 angefangen, überhaupt Brettspiel-Content zu konsumieren. Viel früher eigentlich nicht. Da war ich immer sehr genügsam, habe halt diese Sachen gespielt und habe dann angefangen mit eurem Podcast tatsächlich. Irgendwie bin ich über den gestolpert.
Yay.
Und bin über den gestolpert und dann habe ich auf Autofahrten den immer gehört und dachte mir, was reden die denn jetzt seit 3 Stunden über Brettspiele jetzt? Ernsthaft? So, und dann habe ich dazu gehört und dann habe ich gedacht, das klingt ja toll. Und dann habe ich mir so ganz viele Spiele gekauft, über die ihr dann geredet habt. Und habe dann gedacht, das klingt ja alles aufregend und ach, das ja und so. Und so habe ich angefangen, das war dann wirklich so erst 18, 19. Da bin ich dann, würde ich sagen, tiefer ins Hobby eingestiegen und habe viel dann auch nachgeholt. Und davor hatte ich immer so einen groben Überblick, was halt so im Laden rumstand, was mich interessiert hat oder was Spiel des Jahres wurde, Kennerspiel des Jahres. Das habe ich alles wahrgenommen. Aber deswegen hat mir diese Diskussion damals, die ist irgendwie an mir vorbeigegangen, die habe ich nicht.
Ja, aber jetzt so im Nachhinein, ich meine, ich kann da ja auch ganz unbeleckt fragen, da war ich ja auch noch nicht in der Jury, deswegen kann ich da ja ganz unvoreingenommen mal fragen, kannst du das jetzt heute nachvollziehen, dass es Kennerspiel ist?
Ja, total. Ich kann es auch deswegen nachvollziehen, weil ich es dann oft Freunden geschenkt habe oder empfohlen habe, die dann sagten, wir kommen mit der Anleitung nicht klar. Oder was heißen jetzt diese Zauberbücher? Was müssen wir denn jetzt machen? Und wenn du das dann mal verstanden hast in der Grundausstattung, dann kommen schon wieder andere Zauberbücher dazu. Und du musst ja nicht nur die Regel dazu verstehen, sondern dann auch überlegen, wie spiele ich das Spiel jetzt gut, dass es eben Spaß macht. Und ich finde, Quacksalber ist ein prima Kennerspiel. Das ist jetzt nicht ein Hardcore-Kennerspiel, aber irgendwie ein schönes, fluffiges Kennerspiel.
Ja. Ja, ich war nämlich damals tatsächlich auf der anderen Seite. Ich war einer von denen, die gesagt haben, was, das ist doch kein Kennerspiel, das ist doch total einfach. Ja, weil ich halt auch das immer in der gleichen Gruppe mit meinen Kumpels da gespielt habe und die wussten natürlich, wie das geht. Mittlerweile weiß ich, dass man sich da ein bisschen verschätzen kann. Aber ja, das war ein großer Aufreger damals.
Das ist ja, das wird ja auch deutlich, ne, wenn wir haben jetzt unsere Orakelfolgen aufgenommen, die hast du ja auch gehört, dass eben genau diese Einschätzung, ordnet man es jetzt im roten Pöppelbereich oder im Kennerspielbereich ein oder so, die ist ja auch mitunter gar nicht leicht und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch viel am Diskutieren seid und eure Spielerfahrung abgleicht und bei Quacksalber kann ich es gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, diese Diskussionen sind damals noch an mir vorübergegangen.
Kann ich vielleicht an der Stelle mal endgültig mit diesen ganzen Gerüchten aufhören? Da wird überhaupt nichts diskutiert. Wir würfeln, 1-3 ist Familienspiel, roter Pöppel, also jetzt sage ich selber Familienspiel. Doch, es ist ein Familienspiel. Komm, wir bestätigen das Klischee auch nochmal. 1-3 ist Familienspiel, 4-6 ist dann Kennerspiel. So machen wir das jedes Mal.
Aber es reicht ja auch. Ja,
wir wollen ja auch schnell fertig werden und so.
So, ne? Und dann müsst ihr euch auch nicht so viel mit der Materie beschäftigen, sonst müsstet ihr die ja am Ende noch mit etlichen Leuten spielen, das will ja auch keiner.
Ja, vor allem ich nicht.
Du ja vor allem nicht. Du spielst ja auch viel zu ungern.
Eben.
So, und ja, und jetzt sind wir schon mitten so in dieser Corona-Zeit drin.
Ja, ich bin ja mal gespannt. Es sind ja jetzt nur noch 5-6 Jahre und es fehlen noch 3 Spiele, oder?
Ja.
Das ist ja krass. Da musst du in den letzten Jahren musst du echt dich ganz schön was vom Sockel gehauen haben, irgendwie. Mehrmals.
Ja, und ich habe sogar einige, die ich nicht draufgenommen habe, die ich wirklich gerne gespielt habe. Ich habe hier auch von den älteren Titeln musste ich auf ein paar verzichten, aber geht halt nicht alles. Die Corona-Zeit hat mich spieltechnisch total weitergebracht, weil ich habe quasi nichts anderes gemacht, außer irgendwie zu arbeiten und irgendwie zu spielen. Wir haben ja damals dann auch mit unserem Impro-Theater so ein Online-Krimi-Spiel ins Leben gerufen, wo wir dann viel gemacht haben und wo ich dann abends tatsächlich oft so als Spielleiter im Einsatz war und während die anderen aber in Zoom-Räumen waren, in ihren Charakteren und ermittelt haben, hatte ich zwischendurch eigentlich immer ganz viel Leerraum, in den ich nur gucken musste, bleibt Zoom stabil und funktioniert das noch und sind alle in den Räumen, in denen sie sein sollten. Das heißt, ich saß wirklich teilweise einen halben Tag, weil wir einen Krimi nach dem anderen gespielt haben. Wir haben die öffentlich verkauft für Firmen. Wir hatten teilweise 16 Krimis an einem Tag, ne? So, also wirklich übelst. Ich war da nicht bei jedem dabei, aber eben oft genug. Und da hatte ich ganz viel Leerlauf zwischendurch. Das ist als Schauspieler übrigens eine Tugend, das hat Mario Adorf jetzt auch, wurde jetzt zitiert. Ganz viel im Beruf des Schauspielers, den ich ja nicht hauptberuflich ausübe, aber eben sehr viel nebenberuflich, besteht ja aus Warten auf den Einsatz, auf den Beginn der Probe, auf was auch immer. Und beim Online-Krimispiel hatte ich viel Zeit, Anleitungen zu lesen. Und das war gut, weil ich habe dann eben gemerkt, ich kann mich nicht mit vielen Leuten treffen. Wir hatten dann immer so ganz wenige, also meine damalige Frau und ich natürlich. Und dann noch ein befreundetes Pärchen und meinen Geschäftspartner und dessen Familie, die ich eh im Büro dann gesehen habe. Und das war eigentlich so unser Umfeld und mehr waren sie gar nicht. Wir waren da auch eher vorsichtig. Meine Ex-Frau ist ja Hebamme und die hat dann in der Klinik gearbeitet, du kennst sie ja auch. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass die sich nicht irgendwie ansteckt. Und das heißt, wir waren wirklich zurückgezogen und sehr vorsichtig und sehr, würde ich sagen, regelkonform oder so. Nicht ängstlich, aber bewusst vorsichtig. Und da haben wir halt zu Hause und in diesen Konstellationen viel, viel, viel gespielt. King's Dilemma haben wir viel gespielt und dann aber auch das Spiel, von dem ich heute sage, das ist echt so geil und das hat mich wirklich von Socken gehauen, ist Gloomhaven. Also Gloomhaven haben wir wirklich extrem viel gespielt. Wir sind nicht
da
ganz.
Da hattet ihr auch viel zu spielen.
Ja, eben. Aber das ist halt so ein Corona-Ding, ne? Da kannst du dich halt wirklich dann abends, wenn mein Geschäftspartner und ich und seine Frau und meine Ex-Frau, dadurch, dass mein Geschäftspartner und ich uns im Büro gesehen haben und seine Frau auch bei uns im Büro arbeitet, waren wir drei eh schon da. Und das war dann vom Ansteckungsrisiko entspannt. Und deswegen war das eigentlich die Konstellation, mit der wir in der Corona-Zeit ganz regelmäßig mitunter mehrfach die Woche Gloomhaven gespielt haben, am Wochenende Gloomhaven gespielt haben. Das war irgendwie das, womit wir unsere Freizeit verbracht haben.
Dadurch dann der Gloomhaven-Virus infiziert statt Corona.
Richtig. Und der hat auch gut getan. Dann habe ich in der Zeit auch angefangen, Figuren zu bemalen. Da habe ich dann Material gekauft, habe dann angefangen, mal so Miniaturen zu bemalen und so Sachen. Das habe ich ja vorher alles nicht gemacht. Und das war wirklich ein Titel, der mir gut gefallen hat und mit dem ich wirklich viel, viel, viel Zeit verbracht habe. Ja.
Wie viele Charaktere hast du denn in Rente gebracht?
2.
Ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Ich bin nämlich einer der Leute, die das mit unterstützt haben. Ich stehe auch hinten im Regelwerk mit drin, halt als einer derjenigen, der das dann bezahlt hat da bei Feuerland. Aber es steht noch ungespielt im Keller. Tatsächlich.
Ja, Nico, irgendwann spielen wir mal die Kampagne. Es sind ja nur so 100. Ja. Ne? Das ist ja alles easy.
Ja. Ja, ja. Im Ruhestand.
Im Ruhestand. Nee, das ist, ich weiß es gar nicht genau, weil wir haben irgendwann das aufgehört. Also erstens, ein Grund war, weil meine Ex-Frau und ich uns dann getrennt haben. Das beendet so eine Kampagne dann relativ abrupt. Ich habe hier immer noch 2 offene Partien von Klong Legacy, die noch gespielt werden wollen, bevor der Karton wegkommt. So, da brauchen wir nochmal jemanden. Bei Gloomhaven war dann irgendwann so ein bisschen die Luft raus, weil erstens war dann Corona vorbei und dann diese Regelmäßigkeit hat dann gefehlt. Dann war die Trennung da und dann ist die Geschichte ja jetzt auch nicht so stringent, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, da passiert dauernd was Neues. Also irgendwie hat sich so ein bisschen tot gespielt. Trotzdem habe ich jetzt noch Bock auf Frosthaven. Das steht bei mir noch ungespielt rum, aber die Zeit ist nicht da momentan oder seit es rausgekommen ist, ist sie eigentlich nicht da gewesen.
Hast du denn Jaws of the Lion damals gespielt?
Ja, das haben wir auch gespielt, ja. Fand ich auch stark, hat mir auch gut gefallen. Und auch da sind wir nicht ganz durchgekommen, weil das auch dann, habe ich mit meiner Ex-Frau dann gespielt, im Urlaub und in dem Urlaub haben wir uns dann getrennt. Also insofern, aber Gloomhaven war nicht schuld, das kann ich mal sagen. Ja, genau. Und dann war so diese, ja, dann kam so eine, dann war noch so ein Titel, den ich auch mit meiner damaligen Frau sehr viel gespielt habe. Und den ich auch heute wirklich liebe und den wir ja auch regelmäßig mal online spielen, ist Arnak.
Das ist Ab und zu spielen wir den mal. So ganz nebenbei. Aber du, ganz kurz noch, ja? So viel Zeit haben wir schon noch. Ich möchte noch einmal ganz kurz zu Gloomhaven.
Ja.
Wundert mich nämlich gar nicht eigentlich, dass dir das gefällt, weil es scheint schon so ein bisschen die Essenz deines bis dahin passierten Spielerlebens zu sein, oder? Also du hast diese Hero-Quest-Magic-mäßigen Ameritrash-Sachen mehr so, gleichzeitig aber halt auch die Euro-Gamer-Dinger, die da wie Agricola dann oder so drin sind. Das muss ja für dich wirklich ein Match made in heaven gewesen sein. Das ist ja genau das, was du bis dahin gespielt und gemocht hast in einer Schachtel.
Genau so ist es. Und weil ich eben auch gerne Pen and Paper gespielt habe, mochte ich auch dieses Dinge erkunden, aufleveln. Das liebe ich ja bis heute. Irgendwelche Sachen aufleveln, irgendwelche Charaktere ausbauen, finde ich total cool. Karten verbessern, mal was zerstören, weil die Geschichte das irgendwie hergibt. Dann so ein bisschen dieses disruptive Element mitunter, dass du dann eben eine Figur verlierst, die dann in Rente geht. Die stirbt dann halt oder geht in Rente und dann schaltest du eine neue Figur frei, die in solchen Boxen sind und so. Und ich weiß bis heute noch nicht alle, ich kenne bis heute noch nicht alle Gloomhaven-Charaktere.
Weil wir haben sie, aber hart diszipliniert, dass du die nicht, ja, einfach mal aufmachst.
Nee, mache ich nicht. Wir haben sie nicht alle freigeschaltet, weil die Gruppe das nicht weitergemacht hat. Ich habe auch keine Videos dazu geguckt. Ich habe so keine Let's Plays geguckt oder irgendeiner hat mal die alle vorgestellt. Wahrscheinlich der Thomas von
Thomas Games, von, ja, genau. Gehört, ich wollte gerade sagen, der 4 Stunden oder was das war, Companion, den hast du auch nicht geguckt.
Nee, den habe ich nicht. Also angefangen zu gucken, aber ich will mich jetzt nicht spoilern lassen, so. Ja, aber das habe ich sehr geliebt. Ich habe es hier auch für die PS5 mir mal runtergeladen und habe da mal angefangen, aber das ist echt nicht das Gleiche. Also das hat nicht lange nicht diesen Reiz. Aber das ist genau das, ne? Geschichten erzählen, Charaktere hochleveln, planen, bisschen Zufallselement, bisschen Ameritrash in den Kämpfen, gleichzeitig aber irgendwie in die Stadt gehen, wie man das aus dem Pen and Paper kennt und dann irgendwie Ausrüstung kaufen. Cool, das hat Spaß gemacht. Ja,
ja, Sachen erforschen, Leisten vorschubsen, Mensch, verbessern, ein bisschen Zufall, das ist doch jetzt eine gute Überleitung zu Arnak.
Was eine gewesen. Überleitung, ja. Und weil ich ja auch so viel lese, Steintafeln, ganz toll. Nee, genau, also Arnak ist für mich so ein Titel, das ist für mich so ein Wohlfühlspiel, mit dem ich wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe in der Boardgame Arena. Natürlich hier am Tisch, ich habe es mit meiner Ex-Frau gespielt, wir haben die Kampagne, dann die Expeditionsleiter natürlich immer dazu genommen, dann später die Kampagne, jetzt die verschlungenen Pfade, die mir auch gut gefallen. Also ich finde Arnak wirklich so ein richtig schönes Wohlfühlspiel. Wenn ich mal irgendwie nicht weiß, was ich machen soll. Das kommt selten vor, aber immer mal wieder denke ich so, ach, was machst du jetzt? Und dann spiele ich auf Boardgame Arena eine Runde Arnak. Das geht eigentlich immer bei mir. Und wir spielen ja auch immer mal wieder online und dann ist so zum Absacker noch ein halbes Stündchen Arnak geht irgendwie immer noch so. Das ist
ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann, wenn du es halt besser kennst, sind es auch nur noch 20 bis 25 Minuten, weil da halt sich jeder einfach schnell durchklicken kann. Ist bei mir auch wirklich ein moderner Klassiker geworden, kann ich nicht anders sagen. Ne? Das ist schon ein Spiel, das wird man, glaube ich, auch in 10, 15 Jahren noch spielen tatsächlich.
Bin ich sicher. Und ich finde auch wirklich diese Erweiterungen, die machen alle was Cooles Neues. Also es gibt ja auch so Erweiterungen, wo du denkst, Mensch, Kuh gemolken braucht kein Mensch, aber der Expeditionsleiter total stark, die Asymmetrie, neue Charaktere, dann die Kampagne, die Möglichkeit, kooperativ zu spielen, toller Twist, jetzt bei den verschlungenen Pfaden mit diesen schwarzen Tafeln, wo du dann was opfern kannst. Also da habe ich echt Spaß dran gehabt und haben das auch zum Teil im Urlaub, wenn wir gerade mal so ein bisschen Langeweile oder Zeit hatten, haben wir da nebeneinander gesessen mit dem iPad und haben dann noch 100 Arnak gespielt oder so. Also das kommt dann durchaus auch mal vor.
Ja, also ich stehe auch einfach total auf dieses Thema. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, sie finden das nicht sehr thematisch, weil du kämpfst dann ja nicht wirklich gegen die Monster und so. Aber durch die ganze Illustration und da steckt so viel Liebe drin und so, für mich atmet das durchaus diesen Flair, würde ich jetzt so sagen, der 80er-Jahre-Abenteuerfilme. So ganz klassischerweise Indiana Jones, aber es gab ja noch andere. Ja, super Spiel.
Ja. Ja, und dann habe ich mich jetzt mit meinem letzten Titel sehr schwer getan, weil ich habe tatsächlich so in den letzten Jahren...
Ich habe eine Idee, welches kommt.
Sag mal.
Blood on the Clock Tower.
Nein, ist nicht drin. Ist
nicht Blood on the Clock Tower.
Nee, ist nicht drin. Ja, ich habe es überlegt. Also Blood on the Clock Tower reizt mich, macht mir total Freude. Aber ich würde nicht sagen, es ist ein Spiel meines Lebens, weil ich auch oft Einladungen zu einer Blood on the Clock Tower Veranstaltung nicht wahrnehme, weil ich dann in der Zeit lieber Brettspiele spiele. Und das war dann für mich so der Grund, warum ich sage, nee, das passt nicht. Ich würde ein Spiel nennen, also jeder weiß, dass ich gerne Sea Salt and Paper spiele, dass ich gerne Scythe spiele. Ich liebe Arche Nova, Marrakesh, Tapestry, Orléans. Das sind Spiele, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Die sind es aber alle nicht geworden, sondern ich habe mir den letzten Titel, ich hab tatsächlich überlegt, ob ich Tapestry nehme, weil das ist das Spiel, was mir der Stefan Hanf damals beigebracht hat, der kam ja noch gar nicht vor, aber dann habe ich überlegt, ob es Pagan sein könnte, weil es das erste Spiel war, was ich mit dem Stefan Hanf zusammengespielt habe, aber das ist eben kein Spiel meines Lebens, nehmen wir bei weitem nicht, aber oder Klong Legacy, weil mir das eben auch der Stefan damals vorgestellt hat und es unsere erste Rezi-Folge war. Und jetzt ist ja heute die 400. Podcast-Folge im Podcast hiermit. Und der Stefan und ich, wir haben uns ja über das Brettspielen kennengelernt, über Instagram und haben dann natürlich etliches miteinander gespielt. Und lieber Stefan, jetzt bist du hier noch gar nicht aufgetaucht, aber ich glaube, wir beide haben nicht so ein gemeinsames Spiel, bei dem wir sagen, das ist unser Spiel, das ist so unser Ding.
Na, Tapestry halt.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das jedes Mal spielen, wenn wir uns sehen. Das haben wir dreimal zusammen gespielt oder viermal und ansonsten spiele ich das selten. Ich habe hier alles rumstehen, ich spiele das gelegentlich mal, aber nee, ich habe ein Spiel genommen, also Marrakesch wäre die logische Konsequenz, weil ich dieses Spiel liebe, aber jetzt habe ich schon genügend so Eurogames und so hier drin. Nee, mein Spiel, was hier rein muss, ist Dorfromantik.
Oh, krass.
Ja, Dorfromantik muss hier rein, weil Dorfromantik hat tatsächlich für mich einen Flair, den ich lange gebraucht habe. Und zwar habe ich Dorfromantik, das ist 2023 ja Spiel des Jahres geworden. Und ich habe das 2022 viel gespielt, auch viel alleine gespielt, weil ich, obwohl ich nicht so ein Solospieler bin, aber jetzt ist das hier auch keine Neuigkeit mehr im Podcast, dass ich Mitte 2023 die Trennung hatte und dann die Scheidung. Und das ist ja auch etwas, was sich dann irgendwann vielleicht ein bisschen abzeichnet im Miteinander und im vielleicht nicht mehr so viel gemeinsam spielen oder so. Und Dorfromantik war wirklich ein Spiel, das mir wirklich viel Freude gemacht hat. Das ist so ein schöner Übergang, weil ich habe es nie mit meiner Ex-Frau gespielt. Never, never. Ich habe es immer alleine gespielt und hatte damit wirklich witzig. Eine gute Zeit. Ja, wirklich witzig. Mhm. Ich habe es mit anderen Leuten mal gespielt, in Gruppen oder im Spieletreff oder so, aber ich habe es ganz viel, die Kampagne habe ich alleine gespielt und hatte damit immer eine gute Zeit. Und immer wenn es mir mal nicht gut ging oder wenn ich mal ein bisschen Stress hatte oder auf der Arbeit oder meinen Kopf freikriegen wollte oder so, habe ich mich hingesetzt und habe Dorfromantik gespielt, weil ich konnte da gut abschalten.
Vielleicht eine sehr persönliche Zwischenfrage, aber ja. Könntest du es heute noch oder wäre es auf dem Platz gelandet, hättest du es jemals mit deiner Ex-Frau gespielt?
Ja, weil Arnak ist da ja auch drauf und Gloomhaven. und Quacksalber. Ja, okay. So. Also nee, das ist durch. Da traue ich
jetzt gar nicht. Es ging jetzt nicht darum, dass es unverbrannt war, oder?
Nee, gar nicht. Nee. Aber es war ein schöner Übergang, weil jetzt Dorfromantik Sakura ja letztes Jahr kam, das mit dem japanischen Flair. Und das habe ich eben mit der Hanna sehr viel gespielt, mit meiner Partnerin, weil ich gesagt habe, ich will dir gerne dieses Gefühl zeigen, weil Spielen ist eben nicht immer gegeneinander und konfrontativ und so, sondern es ist eben auch miteinander und gedeihlich und konstruktiv und man kann nicht verlieren. Und es ist irgendwie genau dieses schöne Gefühl, was ich bei Dorfromantik sehr, sehr gerne mag. Und deswegen ist das hier der Titel, für den ich mich entschieden habe. Da wären auch etliche andere insgesamt noch in Frage gekommen. Aber doch, der hat mich schon geprägt in der Zeit, in der es mir nicht gut ging oder in der ich ein bisschen Ablenkung brauchte, aber eben auch in der Zeit, wo ich gemerkt habe, das ist was Schönes Gemeinsames, weil die Hanna ist jetzt nicht so tief im Spiele-Game drin, lässt sich manchmal überreden, spielt mal das eine oder andere, verliert dann manchmal auch die Lust und sagt, ach nee, muss ich jetzt nicht weitermachen oder so. Und insofern war das eben was, wo wir dann gemerkt haben, auch mit ihr, die jetzt vielleicht nicht so jeden Abend so ein Spiel, so eine Brettspiellust irgendwie entwickelt und sagt, komm, lass uns was zocken. Wir haben trotzdem diese Sakura-Kampagne durchgespielt miteinander und da hat sie echt Freude gehabt. Und das war was mir dann wieder gut gefallen hat, weil wir eine schöne Zeit miteinander verbracht haben. Und deswegen ist das so ein Titel, der wird, glaube ich, manchmal noch von Leuten ein bisschen belächelt oder so, aber ich finde den einfach prima und toll und wirklich einen sehr starken Titel, ja.
Steht halt im Prinzip dann auch für dich für einen neuen Lebensabschnitt, ne? Für so einen Neuanfang vielleicht.
Ja, genau. So,
und insofern passt es ja auch eigentlich ganz gut, dass es Sakura ist, wegen den Blüten. Gibt es im neuen Dorfromantik nicht, also ein zweiter Frühling vielleicht oder so.
So könnte man das sagen, ja. Ja, und ich hatte noch einen Titel hier auf meiner Liste, den ich vielleicht jetzt noch so als 11. Bonus mit reinmogel, der vielleicht nicht ein Spiel meines Lebens ist, aber viel zusammenfasst, was ich sehr gerne mag. Nämlich das.
Was passiert, wenn ich daran lecke?
Nee, das weiß ich mittlerweile, das habe ich rausgefunden.
Okay.
Nee, was ich ja wirklich gerne spiele, sind Quizspiele. Und ich habe ja schon erzählt, auch als Kind, das Quiz mit Pfiff hat mich echt begeistert. Ja, kennst du das eigentlich?
Nee, ich habe es vorhin gerade schon googeln müssen, als du es gesagt hast. Habe ich noch nie gesehen.
Von
und ich war früher wirklich auch oft in der Bücherei und habe mir da so Dinge ausgeliehen.
Ja.
Also das habe ich wirklich auch noch nie gesehen.
FX-Mitspieler. Habe ich noch hier. Können wir spielen. Das ist ein super Spiel. Also es ist gar nicht super. Du würfelst, läufst nach vorne, beantwortest eine Quizfrage und dann darfst du nochmal würfeln. Das ist eigentlich voll spannend. Eigentlich ist wie Spiel des Wissens ohne Planeten.
Wow. So. Du hattest mich schon bei Spiel.
Würfeln. Genau. Nee, aber das Moses-Kneipen-Quiz ist sicherlich noch ein Titel, den ich hier nennen kann, weil ich liebe Quizze, ich spiele gerne Quizze. Quiz gehört für mich so zu einem schönen, als Absacker zu einem schönen Spieleabend dazu. Aber wenn ich jetzt sage, Spiele meines Lebens und ich bin ja jetzt auch im Dienstags-Pub-Quiz und so, das wissen jetzt auch alle, das ist also schon was ich wirklich gerne mag und was mein Leben auch prägt und bereichert. Aber wenn ich wirklich so nach dem Gefühl gehe, da ist es eben Dorfromantik, weil ich da gemerkt habe, Solo spielen kann schön sein und beruhigend. Und weil ich eben auch gemerkt habe, man kann mit Spielen, mit diesem Spiel Leuten, die vielleicht das Konfrontative an Spielen nicht so schätzen, dann eben sagen, wir machen da jetzt was Gemeinsames, was Konstruktives, was Schönes, können ein bisschen beratschlagen, wo legen wir das Plättchen jetzt hin und dann haben wir da was Schönes aufgebaut, räumen das wieder weg und packen es beim nächsten Mal wieder aus. Das war so.
Witzig, Entschuldigung. Also Kneipenquiz finde ich auch ganz grandios. Will dem Spiel jetzt gar nicht jedes Wasser abgraben, aber ich hänge gerade noch beim Quiz mit Pfiff. Ich google gerade noch. Da gibt's echt Fotos halt von so alten Schachteln. Da lag noch ein Zettel drin. Auf Vollständigkeit geprüft. Mitarbeiter Nummer 7 und so. Das macht ja heute echt kein Mensch mehr, dass du einen Zettel in ein Spiel reinlegst, wo drauf steht, auf Vollständigkeit geprüft. Das ist echt witzig.
Meinst du beim Kauf oder in der Bibliothek?
Ne, beim Kauf. Also anscheinend, also es gibt's doch öfter mal so, dass das in irgendwelchen Produkten mit dabei liegt, auch so bei Jeans,
ja.
Naht geprüft von irgendwer, der dann da halt gerade an der Maschine saß. Und hier scheint halt wirklich damals ein Zettel mit drin gelegen zu haben, auf dem halt eben drauf stand, auf Vollständigkeit geprüft. Und dann so eine Mitarbeitendennummer.
Ja, ich habe das hier noch rumliegen. Ich habe mir das ist einer der Titel, den ich dann irgendwann mal nachgekauft habe, weil ich den irgendwann mal, glaube ich, auf dem Flohmarkt verkauft habe oder so. Aber ich habe ja hier 50, 60 Quizspiele vielleicht rumliegen oder so, ne? Und einer davon ist eben das Quiz mit Pfiff. Und das ist jetzt auch nicht so gut gealtert, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich gucke da manchmal durch und vielleicht finde ich dann auch mal eine Quizfrage, die ich mal in meinen Quiz einbauen kann oder so. Dafür ist das ja gut geeignet. So.
Ja, und Kneipenquiz, hast du ja gerade schon gesagt, super. Ich glaube fast, wenn das von der Fragengestaltung her noch ein bisschen undeutscher gewesen wäre, sage ich es mal so, dann hätte sich es vielleicht noch ein bisschen mehr verbreiten können. Ich glaube, ich habe das auch gemerkt mit Freunden aus Österreich, die mich mal besucht haben. Ich glaube, das Problem war wirklich ganz oft, dass halt sehr oft dann nach irgendwelchen deutschen Tennisspielern, deutsche Bundesliga, irgendwelche deutschen Bundeskanzler oder so gefragt werden, aber halt nichts irgendwie aus Österreich und Schweiz. Ich glaube, deswegen hat das nicht so ganz krass seinen Siegeszug durch alle deutschsprachigen Länder angetreten, weil halt die Fragenqualität da gut war, aber halt sehr auf den deutschen Markt zugeschnitten gewesen.
Und ich glaube, sie könnten das total gut nochmal rausbringen in so einer Variante, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz oder so. Also ich glaube, das ist echt, das Spielprinzip ist so gut und so genial. Also ja, eigentlich hätte es hier noch mit reingehört, weil...
Ja, oder so Fragen halt einfach weglassen.
Ja.
Also wenn du mich jetzt fragst, wer war eigentlich hier, ich weiß nicht mal, wie das offiziell heißt, ist es dann eine Ratspräsident in der Schweiz? Welcher Schweizer Ratspräsident hat 2004 Vertrag XY? Ja,
weiß, was weiß ich.
Und so muss man sich als Schweizer andersrum wahrscheinlich halt auch fühlen. Dann, ja.
Also wahrscheinlich ist es sogar das Spiel, was ich mit dem Stefan Hanf sehr verbinde, weil wir beide ja auch so Fußball begeistert sind und dann mit der Fußball-Edition zusammengespielt haben und auch die anderen Fragen miteinander gespielt haben. Also dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen mein Stefan Hanf Verbindungsspiel, der spielt ja hier auch eine große Rolle.
Ja, wobei ich den also das kann ich jetzt nicht so ernst nehmen, wenn es von einem Bayern und einem Wiesbaden-Fan kommt. Sorry, aber das
was sind
die falschen Vereine.
Ja gut, das willst du machen, ja. Nee, ich glaube, was mich beim Spielen hier am meisten begleitet, ist tatsächlich so, dass ich übers Spielen auch insbesondere in den letzten Jahren wirklich ja Verbindungen geknüpft habe. Und das ist eigentlich das, was mir beim Spielen immer so gut gefällt. Und mal völlig unabhängig vom Spiel. Ich habe ja hier noch etliche Titel genannt, neben denen. Ich hätte hier auch statt ein Dominion auch ein Andor nennen können oder ein Seven Wonders Duel oder so, weil das auch Spiele sind, nicht nur die ich gerne gespielt habe, sondern die mich auch geprägt haben oder in verschiedenen Lebensphasen, mit denen ich irgendwie eine Anekdote oder was verbinde oder so. Weil sie eben alle krass auch Beziehungen bilden. Und gerade so in den letzten Jahren, als ich dann auch ein bisschen tiefer in die Szene eingestiegen bin oder so, wir haben uns kennengelernt, den Chris habe ich kennengelernt, durch den Chris bin ich zum Pubquiz gekommen, was jetzt ein prägender Teil meines Lebens ist. Wir sind zusammengekommen, weil ich euch mal angeschrieben habe nach dem Podcast und gesagt habe, hey, wir haben diesen Online-Krimi, wollt ihr euch den mal angucken? So, ne? Also,
genau, den haben wir ja super gerne gemacht, es war echt spaßig damals der Abend, die drei Fragezeichen.
Ja, und das sind so Verbindungen, die dann entstehen. Oder mein Freund Martin, mit dem ich eigentlich immer nur Krimispiele spiele. Wenn wir uns treffen, spielen wir eigentlich immer irgendein Krimi, irgendein Hidden Game oder was auch immer. Oder ist ja wurscht. Und so verbinde ich...
Sebastian Wenzel doch bestimmt auch, oder? Kanntest du den vorher schon?
Den Sebastian kannte ich vorher schon, weil der ja in Wiesbaden auch hier aktiv ist und wir sind uns vor vielen Jahren mal beruflich über den Weg gelaufen. Mhm. Dann haben wir aber auch viele Jahre gar keinen Kontakt gehabt, bestimmt, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so keinen Kontakt gehabt, weil wir jetzt keine private Verbindung haben und haben uns dann übers Spielen wiedergefunden und haben jetzt wirklich eine gute Freundschaft und einen tollen, engen Austausch. Der wohnt 5 Minuten von mir zu Fuß, ne? Also das gleiche hier um die Ecke.
Witzig.
Und
was auch gut ist bei dir, weil Parkplatz ist immer die Hölle.
Ja, ist wirklich die Hölle. Deswegen komme ich gern zu dir, da kann ich einfach schön vorm Haus stehen, ja. So. Aber das ist genau das, diese Verbindungen zu Menschen, die mir echt wirklich wichtig geworden sind oder so in dieser, ich weiß, du hörst das nicht so gerne oder so, aber in dieser Trennungsphase, da warst du schon auch jemand, der für mich da war, ne? Wo du gesagt hast, hey, wenn dich gerade irgendwie alleine fühlst zu Hause und dir die Decke auf den Kopf fällt, komm vorbei, komm zum Abendessen, wir kochen eine Runde mit für dich und wir spielen ein bisschen. Und das waren, oder beim Stefan und bei der Caro war ich viel, dann auch mal spontan abends vorbeigekommen, über Nacht geblieben, wenn ich zu Hause nicht allein sein konnte oder wollte. Also, und das sind ja nicht jetzt Menschen, die jetzt seit 30 Jahren meine engsten Freunde sind, sondern die ich jetzt in den letzten Jahren übers Spielen kennengelernt habe. Und auch das ist eben so schön an der
also danke, Szene. Aber weil das unter Freunden halt klar ist.
Ja, weil das ja klar ist. Ja, natürlich. Und trotzdem ist es eben schön, weil wir ja uns jetzt nicht seit 20 Jahren vom Studium kennen und schon 1000 Sachen, sondern eben jetzt erst seit ein paar Jahren, aber die ja dann doch intensiv. Und ich finde es immer so schön, auch ich merke das immer, die Hanna hat das mal, meine Partnerin, sehr schön formuliert, die sagte, also die Leute aus der Spieleszene, die sind alle angenehm. Die sind alle unkompliziert, die sind alle angenehm, die sind alle wertschätzend, die sind alle freundlich, die haben alle irgendwie so einen Spleen oder so einen kleinen, so eine Spleenigkeit manchmal oder so. Aber sie guckt auch mit einer ganz großen Freude auf diese Szene, auch wenn sie selber nicht so tief im Spielehobby drin ist, muss sie ja auch nicht sein. Aber sie guckt da drauf und merkt, wie gut mir das tut und wie viel Spaß mir das macht. Und versucht mir nicht das Hobby irgendwie auszureden, sondern sie unterstützt mich da. Und naja, es gibt ja auch durchaus Partnerinnen, die sagen, jetzt spielst du schon wieder heute Abend oder so. Und wir stimmen uns da eng ab und dann kriegen wir das gut hin. Und ich erinnere mich wirklich sehr gerne dran, Ja, vielleicht hätte ich auch die Exit-Reihe hier noch nennen können oder so, weil die auch prägend
war. Ah, ich weiß, was kommt.
Ja, ne, diese Rise of Queensdale-Nummer, die wir da in Lissabon hatten, das war für mich auch so eine Geschichte. Waren wir in Lissabon, haben jeden Abend ein, zwei Kapitel Rise of Queensdale gespielt. So, wenn es dann so war, schön einfach. Das sind so coole Momente oder so coole Erlebnisse. Und deswegen verbinde ich mit Spielen ja ganz viel so Begegnungen mit Menschen. Und ja, es waren jetzt nicht alles 10 meine Lieblingsspiele, also Magic und HeroQuest und Siedler spiele heute nicht mehr so viel, aber ja, doch durchaus prägende Spiele, und die Lieblingsspiele-Folge machen wir irgendwann anders. Und irgendwann kommst du mal und dann machen wir deine Spiele des Lebens. Genau.
Können wir dann auch machen, genau. Ich wollte ja gerade nochmal sagen, es geht jetzt nicht darum, irgendwie qualitativ hochwertige Spiele zwangsweise zu machen, sondern was halt einfach geprägt hat. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Wir hatten ja bei mir oder bei uns auf dem Podcast, ich sage jetzt mir, weil es die Filmfolge war, die ja jetzt dann tatsächlich nur ich gemacht habe, da habe ich auch eine Folge zu meinen Lieblingsfilmen mal machen können. Da hat der Sebastian Solo Manolo, liebe Grüße an der Stelle, falls er das hier hört, dann auch gesagt, er findet als jemand, der sich sehr für Filme interessiert, ein bisschen schade, dass die alle jetzt aus meiner Lebenszeit stammen. Also, dass ich gar keinen Filme-Klassiker irgendwie drin hatte. Ja, dann habe ich auch gesagt, ja, sorry, Sebastian, das sind halt die Filme, die mich geprägt haben. So, bei denen war ich halt im Kino, die haben mich halt irgendwie aus dem Sissel, ich kann schon gar nicht mehr reden, Sessel oder Sitz, entscheide dich. Also aus dem Sissel haben mich die rausgehauen oder halt einfach reingedrückt oder so. Und so ist das halt, glaube ich, mit Spielen auch. Die müssen ja nicht unbedingt immer super gewesen sein, aber zu einer gewissen Zeit waren die halt einfach da.
Ja, genau. Ja.
Kann ich verstehen.
Und schön, dass du da warst.
Ja, ich danke dir auch. Ich moderiere das mal ab, weil jetzt kommt ja der schönste Teil für mich. Ich weiß ja jetzt genau, ich kann sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Irgendwie Sonntagsfrühstück. Ich habe vergessen, wie du immer abmoderierst. Es tut mir sehr leid. Aber ich weiß, dass ich sagen kann, ich sag schon mal Tschüss. Und das letzte Wort hat, wie wir wissen hier bei uns, der Gast. Tschüss.
Ja, Mensch, Nico, vielen Dank für die Einladung in meinen Podcast und danke für die Moderation. Jetzt kann ich das sagen, was alle Gäste sagen, ich habe mir gar nichts davor überlegt und ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich möchte nur eine Lanze brechen dafür, dass man Spielen eben nicht nur mit den immer gleichen Leuten machen kann und sollte, sondern dass durchaus das Spielen ein Hobby ist, was dazu einlädt, neue Leute kennenzulernen, ob das bei Spieletreffs ist oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen auf der Spielemesse oder bei Freunden. Ich finde es immer schön, mit Konstellationen zu spielen, die sich bisher nicht kannten oder die vielleicht dann sich bei so einer Spielegeschichte mal kennenlernen. Und deswegen an meinen Spieletisch sind alle eingeladen, du auch, wenn du das hörst, und wir eine gute Gelegenheit finden. Ich habe tolle Leute kennengelernt über das Hobby, und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass das bei dir auch so ist, mache ich das gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Das war Folge 400 des Broadcasts. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.